Jeff, wir müssen uns aus dieser teuflischen Höhle befreien.
Was hast du da, Jeff?
Das ist ja Didas Zaubermikrofon. Kein Wunder, dass er immer in so schlechter Qualität podcastet. Vor allem bei den Hörspielen ist das fast unerträglich.
Komm, wir müssen ihn finden
und es ihm zurückgeben.
Vorsicht, Jeff! Da ist eine riesige, unheimliche Schlange.
Das ist Cobra Khan, der Schlangenfürst.
Bring das Mikro in Sicherheit. Sein Gift ist ätzend. Achtung, Jeff, er sprüht. Oh nein, der Strahl wird das Mikro genau treffen. Jetzt ist alles verloren. Hilfe!
Keine Sorge, ich werde euch helfen. Seht her, der Giftstrahl wird von meinem Schwert abgewehrt. Bei der Macht von Planet Eternia, ich habe die Podcast-Kraft. Nimm das, du scheußliches Reptil!
Du hast Cobra Khan mit einem Schlag außer Gefecht gesetzt. Wer bist du?
Ich? Ich bin He-Manuel vom Himanischen Quartett. Ich kämpfe für das Gute. Vor allem für einen guten Podcast. Und jetzt gebt mir das Zaubermikro. Ich reite schnell in Machtschädelstudio und bringe es zum Dida.
Jetzt ist es soweit. Für euch ist relativ viel Zeit vergangen, für uns relativ wenig. Wir haben in der letzten Folge das Interview mit dem Manuel gehabt. Und der Manuel ist uns treu geblieben. Er ist nach wie vor hier und nimmt mit uns jetzt die Rache des Schlangenfürsten auf, beziehungsweise die Analyse vom Machtschädel. Machtschädel, das bedeutet, ein Mann ist auch dabei. Dieser Mann befindet sich gerade in Spanien und hat daher wahrscheinlich trotz Zaubermikro keine gute Qualität. Hallo, Dida!
Ja, hallo Olli, hallo liebes Publikum da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Und ja, diesmal aus Spanien. Und der Olli hat natürlich nicht recht, weil die Qualität ist hervorragend. Die Qualität des Wetters, des Essens, des Rotweins, also ich bin rundum zufrieden, kann nicht klagen. Aber Olli, das Zaubermikro, das von dir angesprochen wurde, das hat es nicht bis nach Spanien geschafft. Ich melde mich hier in gewohnter, mittelmäßiger Sprechqualität. Aber dafür verspricht die Folge heute doch so einiges. Folge Nummer 20, exklusiv für euch da draußen. Und ja, in dieser Folge, da gibt es viel zu analysieren, viele neue Auftritte. Aber einen Auftritt, den müssen wir nicht mehr analysieren. Unser Manuel, der ist heute wieder hier. Hallo Manuel.
Ja, vielen herzlichen Dank für eure Begrüßung. Schön, ein zweites Mal mit dabei zu sein. Hallo Olli, hallo Dida, hallo liebe Zuschauer. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt herausarbeiten werden bei dem kommenden Hörspiel Nummer 20, die Rache des Schlangenfürsten.
Let's go. Manuel, gibt es irgendwas zur Folge vorweg, was du vielleicht noch an Infos hast? Du hast ja ein bisschen ein breiteres Spektrum abgedeckt als wir. Ist die Handlung irgendwie basierend auf irgendwas, auf einem Comic oder so?
Ich habe tatsächlich nochmal drüber nachgedacht. Mir würde es jetzt tatsächlich nicht mehr einfallen, ob das jetzt auf irgendeinen Comic adaptiert oder sonst irgendwo bedient wurde. Da muss ich jetzt tatsächlich jetzt passen an der Stelle. Ansonsten von den Hintergrundinfos, was mir natürlich sofort in den Sinn gekommen ist, wo ich die Folge gehört habe, ich finde, da ist eine gewisse Ähnlichkeit zur Folge 12 mit den beliebten Honigbomben mit dabei, nur dass wir diesmal keine Bienen und Wespen haben, sondern halt hier die Schlangen letztendlich zum Angriff genutzt wird. Und sehr interessant finde ich jetzt hier auch, ich glaube, das hattet ihr auch in einer eurer letzten Machtschädel-Folgen auch gesagt gehabt. Ich muss aufpassen, ich wollte gerade schon sagen, letzten Quartett-Folgen, aber ich bin ja hier beim Machtschädel. So, das macht der gewohnt.
Schön, dass du dich schon so wohl fühlst, wie wenn du ja, zu Hause wirklich. Wärst sozusagen.
Ah, wunderbar. Mhm. Wir haben hier so eine Art Mini- Double Feature. Also es ist ja in gewisser Maßen eine leichte Fortsetzung der Folge 19, allein mit dieser Szene mit Cobra Khan. Mhm. Und was ich schön finde, dass es sich aufgegriffen wird, das erleben wir bei den Europa-Hörspielen doch immer wieder mal, dass so auf vergangene Geschehnisse dann eingegangen wird, ohne dass es, sage ich mal, eine wirkliche Fortsetzung ist, wie jetzt beispielsweise mal bei der Meisterzauberer und die Pyramide der Unsterblichkeit in der Form oder den letzten 5 Episoden beispielsweise. Aber ich finde es, wie gesagt, dann hier schön eine gewisse Referenz zu haben.
Genau.
Gut, was haben wir noch? Cobra Khan haben wir natürlich noch. Der ist hier im Fokus. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Natürlich als Snake Man, die es damals in der Form noch nicht gab. Mhm. Cobra Khan war mehr oder weniger der einzige Schlangenmensch. Und wir haben den schon in den vorigen Folgen, kam er schon vor, allerdings nie ohne große Sprechrolle. Ich glaube, außer in Folge 19 mit 1-2 Sätzen. Und jetzt bekommt er dann hier gleich seine Hauptrolle, was ich sehr, sehr interessant finde. Und letztendlich auch von Mattel immer ganz schön in Szene gesetzt finde. Oder besser gesagt, man muss sagen, von Europa in Szene gesetzt finde, dass es einem nicht als Werbung hier wirklich vorkommt, sondern eine sinnvolle Geschichte rund um einen Charakter. Und wie gesagt, dann ist es für mich völlig in Ordnung, dass dann hier irgendetwas fokussiert wird. Haben wir tatsächlich ja öfter. Buzz Off, Herr der Wespen, Spider, die Monsterspinne, Cobra Khan, Mechaneck und so weiter. Immer wieder mal irgendwann im Fokus. Und jetzt ist es halt dann in dem Fall dann halt der Schlangenmensch. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich müsste tatsächlich jetzt passen, was das Cover betrifft. Aber ansonsten finde ich das Cover in gewohnter Europa-Manier.
Das ist schön ausgedrückt. Genau, also wahrscheinlich hat jemand zu HG Francis gesagt, mach mal was über den Schlangenmenschen. Und der hat sich gedacht, ja, wo ist meine Schablone vom Wespenmenschen? Und die nehme ich nochmal her und mache eine Schlangenfolge draus.
Genau. Ich finde es interessant bei dem Cover hier. Wir haben häufiger bei den Covern, dass es tatsächliche Toys sind, die abgebildet worden sind anhand von ihrer Körperhaltung und Armhaltung und sowas alles. Das wirkt jetzt hier bei der Folge 20 ein bisschen dynamischer. Mhm. Aber nestotrotz erkennt man es natürlich, dass es hier auch an dem Toy adaptiert ist, natürlich auch mit dem geöffneten Maul bei Cobra Khan. Es lässt leider das Cover mehr vermuten, als in der Folge drin ist. So viel kann ich schon wegnehmen, weil zu einem Kampf zwischen He-Man und Cobra Khan, wissen wir, würde es nicht kommen.
Genau, ja. Nein, das Cover, mir persönlich gefällt es sehr gut. Ja, He-Man ringt hier mit Cobra Khan. Sie kämpfen nicht mit Schwertern und mit Waffen, sondern wirklich He-Man schaut sozusagen in diese gefährliche Fratze von Cobra Khan, die er Gift spucken kann. Also wirklich ein wilder Ringkampf auf dem Cover. Und die Schlangen, oder? Die Schlangen rundherum, die schauen auch viel gefährlicher aus, als sie sich dann in der Folge entpuppen. Also
ja, das stimmt. Da kommen wir sicherlich später noch dazu, aber du hast vollkommen recht. Also das wirkt jetzt hier wirklich bedrohlich mit den, ich weiß nicht, was das da sind, Kobras und Klapperschlangen und spitzen Zähnen und selbst um He-Man Stiefel drumherum gewickelt und so weiter. Also es wirkt dann schon eine gewisse Dramatik.
Ja, mir gefällt es auch recht gut, eigentlich bedrohlich, ihr habt es schon gesagt, ist eines der besseren Cover, aber es gibt natürlich den Kampf nicht und die Schlangen sind auch nicht so gefährlich, das können wir schon vorwegnehmen, absolut.
Wann werden sie angreifen? Ja, bestimmt demnächst. Okay, wann? Ja, dauert nicht mal lange.
Ja, klar. Vor allem, weil Cobra Khan ja ist wirklich am eigentlich am Anfang deutlich macht, wie gefährlich diese Schlangen sind. Meine Schlangen werden sich über sie stürzen und so. Und ja.
Naja, und er auch seinen Rachedurst sehr schön beschreibt, oder? Er will sich unbedingt an Himmel rächen und er hat ganz gefährliche Schlangen. Ja. Und ja, und da werden wir sehen, wie das dann weitergeht. Aber zur Rollenbesetzung, oder? Cobra Khan wird gesprochen durch Jörg Gilner. Den haben wir in der letzten Folge, das Dämonenpferd, auch kurz vorgestellt. Da hatte er ja schon eine Sprechrolle, wenn auch keine große. Und ja, diesmal, wie gesagt, steht er im Mittelpunkt. Vorgestellt wurde er ja schon bei Folge 13, Skeletors Sieg. Da durfte er aber noch nichts sagen, glaube ich, oder? Bei diesem Intro aller Bösewichte.
Ja, genau. Also ja, der erste Auftritt war tatsächlich in Folge 12, gefolgt von 13 und 14, aber alles nur Erwähnungen.
Stimmt.
Keinerlei Sprechrollen.
Ja, der Wespen war noch vorher, ja.
Hast nur recht. Spuckrollen.
Genau. Genau. Und erst in Folge 19, lass es zwei Sätze gewesen sein, die er da gesagt hat. Natürlich dann diese, ich sage es mal hier für uns, wichtige Szene mit der Ohrfeige von He-Man gegenüber Cobra Khan, was jetzt ja zu dieser Episode dann quasi führt.
Genau.
Die sehr schlecht umgesetzt war auch, nämlich noch. Das ist ganz interessant, dass genau auf das Rückbezug genommen wird, obwohl es wirklich untergeht in Folge 19.
Ich habe tatsächlich überlegt, aber ich habe Folge 19 sicherlich zigmal gehört. Ich kann mich an diese Szene so nicht mehr erinnern. Mhm. Also ich müsste mir das Hörspiel wirklich nochmal anhören. Ja. Also dann hast du sicherlich recht. So markant mag das jetzt nicht gewesen sein.
Das ist so nebenbei.
Ich erinnere mich an anderen Szenen ähnlich. Da gibt es irgendwann mal eine Szene, wo He-Man, glaube ich, Grislaw oder Dragstore auf irgendeine Blumenvase draufsetzt. Das kommt in den 30er-Folgen irgendwann vor. Das weiß ich beispielsweise noch. Aber hier von der Ohrfeige wüsste ich jetzt tatsächlich jetzt auch nichts mehr. Aber das war es dann schon mit Cobra Khan. Also er wird dann noch in den weiteren Hörspielen erwähnt, aber hat keine Sprechrolle mehr.
So ist es. Und der zweite, Dieter, du warst gerade so schön drinnen.
Ja, Mantenna kommt zum ersten Mal vor. Erster Auftritt von einem, von dem Spion der wilden Horde, von Hordak, hat seinen ersten Auftritt und wird gesprochen von Franz Josef Steffens, der ja, lieber Olli, das weißt du, der in Folge 5, die Höhle des Schreckens, da hat er die Sprechrolle von Skeletor übernommen.
Genau, so ist es. Und genau. Da reden wir natürlich über ihn und da sagen wir auch, dass er unter anderem uns bekannt vorkommt, weil er spricht den Bösewicht bei Inspector Gadget auch. Also da kennt man ihn auf jeden Fall auch.
Ja. Genau. Genau.
Ich glaube, in Folge 17 hat er auch eine andere Rolle. So habe ich es mir mal aufgeschrieben gehabt, Angriff der Magier. Und da ist er, glaube ich, als Schatten eines Magiers irgendwo, zumindest mal in einer kurzen Rolle noch zu hören. Aber das ist jetzt, wie gesagt, mal Facts, die ich von Planetonia nochmal nachgelesen habe. Aber witzigerweise nehme ich die Stimme als Mantenna doch irgendwie anders wahr als die Stimme von Skeletors aus Hörspiel Nummer 5. Wenn man es weiß, hört man es sofort raus. Aber ich habe bei Folge 20 immer Mantenna vor dem Auge gehabt und habe da nie drauf geachtet. Und dann auf einmal, ja Moment, das ist doch eigentlich aus Folge 5 der Skeletor, wo Passetti ja dann da vermutlich krankheitsbedingt nicht daran teilnehmen konnte. Und das finde ich schon sehr interessant und ich mag die Stimme unheimlich gerne.
Geht mir auch so. Und er legt halt Mantenna ganz anders an. Also da beginnt er ja richtig unterwürfig und so. Und
ganz genau.
Also da, wie gesagt, ich mag die Stimme auch wahnsinnig gerne. Perfekte Stimme natürlich für einen Bösewicht. Und so wie Franz Josef Steffens auch die Charaktere anlegen kann, so passt die Stimme auch wirklich. Mir hat er als Skeletor auch gut gefallen in Folge 5. War auch ein tadelloser Skeletor, Tatsache. Und ich habe mich wirklich gefreut, ihn jetzt auch in einer echt großen Rolle wiederzuhören in dieser Folge, ja.
Absolut, absolut.
Ja, dann werden wir in den Plot reinstarten, würde ich mal sagen. Und
ja, darf ich noch ganz kurz eine Frage einwerfen?
Unbedingt.
Wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht ganz up-to-date mit allen Machtschädel-Folgen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass ihr immer wieder versucht, auch über den Sprecher von Battlecat zu sprechen, aber es kommt immer was dazwischen. Ja. Habt ihr das mittlerweile getan und wollen wir das vielleicht jetzt nachholen?
Ja, Dieter, also, klär mal auf.
Da muss ich sagen, ich habe da auf eine ganz besondere Folge gewartet, nämlich die Folge Angriff der Magier, die Nummer 17 war das.
17?
Genau, weil, also da ist er ja ganz wunderbar. Also da als Cringer, da liefert er so ab, das ist unglaublich, ganz wunderbar, wie sie da nach Snake Mountain reinschleichen. Und da in dieser Folge, hör dir die an, lieber Manuel, da wirst du deine Freude haben. Und da stellen wir auch den Sprecher mal vor.
Sehr gut, prima.
Und da beschreibt er auch den von dir genannten Schatten eines Magiers.
Okay, sehr schön. Also ich fand das immer sehr amüsant in den vergangenen Folgen, wenn es immer heißt, ja, und was mit Battle Cat? Oh nee, das machen wir einen anderen Mal. Meist wieder nicht. Sehr schön.
Ja, also den haben wir mittlerweile abgehakt. Und ja, wir stürzen uns in den Handlungsrahmen. Es beginnt auf dem Markt im Schloss, beziehungsweise im Schloss Eternis. Und es herrscht ausgelassene Stimmung. Ein Gaukler unterhält die Leute und plötzlich ein Schrei. Es sind Schlangen, überall Schlangen sind aufgetaucht und terrorisieren die Leute, das Volk. Und es herrscht Panik. Schnitt nach Snake Mountain, Skeletor und Hordak schmieden Pläne. Cobra Khan kommt dazu und will, wie wir schon gesagt haben, Rache. Er will Rache wegen dieser Ohrfeige, wegen dem Schlag beim Dämonenpferd bei der letzten Folge. Und Hordak hat eine Idee. Wir sollen doch mal wieder, oder er möge doch mal wieder, Skeletor, irgendeinen Freund, in dem Fall Man-at-Arms, entführen, weil das schwächt ihn. Und somit lockt er ihn dann aus dem Palast und aus Castle Grayskull und kann dann das Ganze erobern. Ja, und okay. Dann geht's ab in die Werkstatt, Dida. Wie geht's denn da weiter?
Ja, also sie wollen Man-at-Arms entführen. Und wie machen sie das? Das machen sie mit einem großartigen Auftritt von Mantenna. Mantenna von der Wilden Horde, die kennt ja noch keiner von unseren Helden, dass das Bösewichter sind. Und Mantenna verstellt sich, kommt ganz unterwürfig zu Man-at-Arms und sagt, ja, ich bin ja nur so ein kleiner Erfinder, aber ich habe eine ganz interessante Waffe erfunden. Und da springt Man-at-Arms natürlich an, das interessiert ihn. Und so folgt er Mantenna auch, der ihn in die Mystic Mountains lockt und ihn dort in der Burg Cobra Khans, die sich da auch befindet, gefangen nimmt. Somit ja, ist Man-at-Arms gefangen und sie haben mal den ersten Teil vom Plan geschafft. Sie haben einen Freund, einen vertrauten He-Mans gefangen und wollen somit He-Man in eine Falle locken. Soweit sind wir aber noch nicht, weil zuerst ist mal der Auftritt von Adam. Und zwar ist er mit Orko im Musikzimmer des Königspalastes. Ganz wundervoll. Adam spielt Klavier und in dieser Idylle, da empfängt er die Warnung Soas. Soa, der ihm mitteilt, Prinz Adam, hüte dich vor Schlangen, hüte dich vor Cobra Khan. Ja, und dann ist es auch schon so, dann kommt schon Teela und sagt, Man-at-Arms sei nicht mehr aufzufinden, der dürfte verschwunden sein. Ja, und dann müssen sie sich mal auf die Suche nach Man-at-Arms machen. Manuel, magst du sagen, wie es weitergeht?
Ja, das kann ich gerne machen. Natürlich, Adam verwandelt sich dann sofort dann in He-Man und dann gehen quasi die drei, das heißt He-Man, Battle Cat und Orko dann los und um Man-at-Arms dann zu suchen. Sie haben ja den Hinweis ja mittlerweile bekommen, dass er dann irgendwie mit einem Fremden mitgegangen ist und während ihrer Suche finden sie dann, glaube ich, dann sogar auch den Flip-Track, den Attack-Track, das Fahrzeug allerdings ist keiner mehr dort, zumindest Man-at-Arms nicht dort, aber die Bösewichte sind da, das heißt Skeletors Schergen greifen an. Das sogar in einer Überzahl. Ich muss sagen, tatsächlich mal eine intelligente Idee von Skeletor hier mal gewesen, mal alle mal irgendwie zu mobilisieren und nicht immer nur einen oder zwei, aber gut. Es funktioniert. Sie besiegen zwar He-Man in dem Sinne nicht, aber sie drängen ihn zurück und dadurch landet er dann in einer Schlangengrube. Alle drei fallen in eine Schlangengrube. Orko fällt in eine Schlangengrube. Müssen wir uns vorstellen. Ne? Er kann ja fliegen, aber egal. So, und Skeletor fängt dann auch dann gleich einen Handel auszuarbeiten mit He-Man und sagt dann, du pass auf, ich möchte gerne das Zauberschwert von dir haben, und präsentiert ihm dann Teela, die er mittlerweile gefangen genommen hat, als Austausch, und sollte He-Man das Schwert nicht hochwerfen, dann würde er Teela in die Schlangengrube werfen. He-Man lässt sich darauf ein, Teela landet trotzdem in der Schlangengrube, He-Man ist entsetzt, das Skeletor, der Herr des Bösen, sein Wort bricht. Mhm. Aber na gut, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Der hält sich nicht und, an Vereinbarungen.
Richtig, richtig, ganz genau. Ganz genau. Das ist sehr überraschend, dass ein Skelettgesicht sich nicht an Vereinbarungen hält. Aber naja, gut.
Was scheren mich Vereinbarungen?
Ja, wunderbar von Passetti gesprochen an dieser Stelle. Okay, Orko, der muss natürlich wieder den Tag retten, macht sich auf die Suche nach Man-at-Arms. Und findet diesen dann auch tatsächlich dann in den, wie haben sie es genannt im Hörspiel, Schlangenfelsen, glaube ich, ne? Mhm. Wo er dann dort angekettet ist und schafft es ihn dann zu befreien. Also er schafft es ihn fast umzubringen und dann zu befreien, aber da kommen wir sicherlich gleich noch ein bisschen drauf zu, darüber zu sprechen. Und dann letztendlich schafft es dann tatsächlich dann Man-at-Arms dann die Heldin aus der Schlangengrube zu befreien. Und mittlerweile ist dann aber Skeletor samt Schwert bei Schloss Grayskull angekommen. Olli, was passiert denn da?
Ja, genau. Skeletor will mit dem Zauberschwert die Türe von, oder die Tore, besser gesagt, von Schloss Grayskull öffnen. Aber leider sagt er den falschen Spruch. Er sagt nämlich nicht, ich habe die Zauberkraft, sondern er sagt, ich habe die Zaubermacht. Er ist sich hundertprozentig sicher, dass das der richtige Spruch ist. Er sagt ihn immer und immer wieder, aber es tut sich nichts. Und mittlerweile vergeht ein wenig Zeit. He-Man und die restlichen Guten kommen zurück auf den Ort, wo die Bösen, oder an den Ort, wo die Bösen schon sind, und He-Man, ja, nimmt Skeletor das Zauberschwert weg.
Einfach so,
um es, also, um es kurz und
einfach so,
zu
genau,
sagen.
Ja. Ja,
es ist so, dass es jetzt nicht von mir einfach schlecht beschrieben wird, sondern es ist in der Folge so. Er hat es mir weggenommen, sagt Skeletor. Die Bösen flüchten, die Geschichte ist wieder mal im Trockenen, oder der Sieg ist wieder mal im Trockenen, und da hilft auch nicht mal mehr die Boa, die von Kobra Khan über die Burgmauern drüber geschickt wurde und von innen die Türen öffnen sollte, die dann nochmal, ja, angreift ist vielleicht der falsche Ausdruck, die nochmal auftritt, sage ich mal, und ja, und am Schluss gibt es natürlich noch den obligaten Schlussgag und alles nochmal gut gegangen. Ende.
Genau, die Boa sozusagen da als zweiter Höhepunkt, oder? Die bedroht nochmal so ein bisschen, aber auch die wird recht schnell vertrieben von He-Man mit dem Zauberschwert, was allerdings Orko nicht mitbekommt, weil der dachte zumindest, dass er die Boa mit einem seiner Zaubersprüche dann in die Flucht geschlagen hat. Ja, aber somit war zumindest Castle Grayskull wieder gerettet. Skeletor und alle seine Gehilfen in die Flucht geschlagen. Und wir sind schon wieder durch mit dem Handlungsstrang.
Ja. Haben wir halbwegs schnell über die Bühne gebracht, Dieter. Bist du stolz?
Hat gut funktioniert. Wie du es am Anfang auch gesagt hast, also eine sehr...
Das ist übrigens mein Steckenpferd, blottschnell erzählen wollen.
Eine relativ stringente Story. Ich nehme es jetzt mal vorweg, also ohne große Lücken und ohne, sage ich mal, jetzt irgendwie auch große Wechsel, geht eigentlich... Sag ich mal, man kann der Story gut folgen. Aber es geht ja um die Details, die wir in den einzelnen Szenen so herausgepickt haben. Zum Beispiel auf dem Markt, oder Olli? Das hat dir wunderbar gefallen, die Szene auf dem Markt.
Ja, also vorweg, ich habe diese Folge wirklich wieder mal sehr, sehr lustig gefunden. Es sprüht nur so vor lauter tollen Szenen und tollen Dialogen, die einfach mich zum Lachen gebracht haben. Und es geht gleich mal los auf dem Markt, wo quasi in der ersten Minute diese witzige Szene mit dem Gaukler ist. Und er sagt, ich zitiere,
Und jetzt passt auf, Leute. Ich zerschneide den Strick. Hier, seht ihr? Und jetzt ist er wieder heil. Und alle, oh, super.
Da kann man so richtig, das kann man sich so richtig, da rennt der Film im Kopf so ab, oder? So dasteht und dann den wieder aus der geschlossenen Faust rauszieht, den ganzen Strick.
Ganz genau. Und natürlich wird auch fürs Volk oder für diesen Gaukler wieder jemand hergenommen, den wir schon kennen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt jetzt selbst mal kurz raten oder überlegen, ob ihr ihn erkannt habt. Aber ich werde natürlich jetzt hier an euch das weitergeben. Wer hat die Stimme vom Gaukler erkannt? Dieter und Manuel. Wer als erster schreit, darf antworten.
Also ich gestehe an dieser Stelle ganz, ganz offen, ich habe es nicht sofort erkannt. Allerdings, wo ich es hier dann gelesen habe, auch im Skript hier, klar, dann ist es mir wie von den Schuppen, von den Augen gefallen. Aber Dieter, wahrscheinlich hast du da mehr Glück gehabt als ich.
Mir geht es auch so. Also da ist wirklich der Olli der Experte, der hört das sofort raus. Ich muss es dann wirklich entweder recherchieren oder halt irgendwie, oder der Olli erzählt es mir. Ich hätte ihn am Anfang nicht erkannt, aber ja, dann, wenn man es weiß, dann hört man es ganz klar.
Hört es da nochmal rein, es ist wirklich ganz, ganz deutlich erkennbar, vor allem sehr, sehr eng verbunden natürlich mit, also es ist Eckart Dux, ich löse es auf, der Man E-Face ist auch einer von zweien bisher, der erste und vor allem aber auch der Arthur von King of Queens und wie wir ihn damals besprochen haben, den Eckart Dux, bin ich auch draufgekommen, dass er der Flitzefeuerzahn war damals. Also das habe ich schon auch ganz, ganz witzig gefunden damals.
Tatsache. Gut, Arthur, King of Queens, ich meine, das kennt man. Ich glaube, das hat mittlerweile auch jeder gesehen, diese Serie. Und tatsächlich, wo ich das jetzt dann hier gelesen habe, dass er auch Arthur spricht, habe ich mir tatsächlich diese Szene auf dem Markt so vorgestellt, wie Keller Arthur da halt da steht und diesen Zaubertrick halt vorführt und sowas.
Also. Eben, es passt ja auch so gut.
Ja und ich habe mir wieder vorgestellt, also wie dann die erste Schlange auch auftaucht und die Frau so hysterisch schreit, dann habe ich, den höre ich wirklich immer raus, dann habe ich sofort wieder Stratos irgendwo bei einem bei den Eternian stehen sehen, der dann auch zum Schreien anfängt.
Oh, unser guter Joachim Richard wieder, ja?
Ja, Joachim Richard, immer dabei oder wenn das Volk mal was zu sagen hat.
Richtig, ja. Also
wahrscheinlich haben sie da so einen Fundus gehabt, wo einfach mal so ein paar Sachen eingesprochen worden sind, so als Hintergrundgeräusche. Und der hat man halt in der Rahmen der Bibliothek halt immer wieder mal genutzt. Ja. Da mal eine Stimme, irgendwie sowas. Tatsächlich interessant, dass man es oft hört. Und manchmal ist es wirklich dann sehr, sehr deutlich, dass dann auch böse Stimmen auf einmal bei dem Volk mit dabei sind, in anderen Folgen und so weiter.
Rapture.
Ist so immer, zum Beispiel, ja genau, von der Maiden hört man natürlich raus. Der hat eine sehr markante Stimme. Und dann denkt man immer so, was macht der denn jetzt auf einmal da? Ne?
Also, richtig, ja.
Sehr gut. Bei der hysterischen Frau übrigens habe ich an den Wilhelm-Schrei denken müssen, den man ja im Film und Fernsehen sehr gerne verwendet, diesen einen typischen Schrei. Mhm. Er ist es nicht an dieser Stelle, aber ich finde, so eine gewisse Ähnlichkeit hat der einfach dann da, weil die Frau ja wirklich ja,
sehr dick aufträgt.
Ja, kurz zum Herzinfarkt quasi ist.
Ja, also, richtig, ja. Ja. Und der Typ dann, warum schreist du so? Und im Hintergrund das Hühnergegacker ist auch super geil. Also.
Toll. Aber das sind solche Sachen, die finde ich, die sorgen extrem für die Atmosphäre in dieser jeweiligen Szene. Ja. Man stellt sich dann wirklich so einen mittelalterlichen Markt halt vor, ja. Wie es jetzt bei uns, sage ich mal so, 15. Jahrhundert irgendwie war. Und das dann aber umgeben von einem technisierten Eternia mit Fluggeräten und so weiter und so fort. Und dann laufen da halt auf dem Markt halt auch Hühner frei rum. Finde ich eine super Atmosphäre.
Ihr habt das, glaube ich, oder glaube ich nicht, ich weiß es sogar, bei eurer Besprechung damals von dieser Folge ja wunderschön auch nachgespielt. Diese Gaukler-Szene und diese Markt-Szene.
Ja,
hat mir sehr, sehr gut gefallen auch.
Ganz genau. Das ist einer dieser, tatsächlich dann dieser Momente, wo wir dann, also ähnlich wie es jetzt auch hier bei euch jetzt im Machtschädel ist, versuchen dann halt so die witzigsten, manchmal sogar auch unfreiwillig komischsten Szenen halt nachzustellen und dann noch ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, weil sie sich einfach so gut dafür anbieten.
Tatsache, ja. Nein, das ist wirklich, das ist ja auch das, was uns Spaß macht, oder Olli, müssen wir zugeben, da mal so
natürlich, ein paar Sachen nachzuspielen. Natürlich, das macht den Charme aus des Ganzen.
So, genau. Wie wir das auch vor 30 Jahren oder so gemacht haben oder 35.
Ja, und wenn zum Beispiel eben in solchen Szenen dann im Hintergrund lautstark gerasselt wird, weil das natürlich alles Klapperschlangen sind, die hier auf dem Markt ausgelassen werden, dann muss ich schon wieder lachen, weil ich meine, das ist dermaßen penetrant eigentlich, dieses Gerassel, und es ist auch so ständig, zieht sich durch die ganze Folge durch. Ich stelle mir das halt auch dann so vor, dass einer von den Sprechern, die halt dann vielleicht zu zweit, dritt im Studio stehen, damals noch, mittlerweile macht das wahrscheinlich jeder aus dem Homeoffice, einer hat halt dann Percussion gespielt und mit der Rassel und macht da die Klapperschlangen.
Ja, also natürlich, du hast recht, es können ja nicht alles Klapperschlangen sein, aber es ist natürlich jetzt akustisch gesehen die einfachste Methode, eine Schlange darzustellen, in Form einer Rassel. Also ich würde jetzt fast behaupten, bei Herr der Wespen haben wir natürlich das Gesumme immer im Hintergrund gehabt, wo du dann genau wusstest, okay, jetzt kommt da ein neuer Angriff. Ja, hier ist es jetzt halt die Rassel, sage ich jetzt mal, weil andere große Geräusche macht die Schlange ja nicht.
Ganz richtig. Ja, was ich noch lustig gefunden habe, das war ganz am Anfang, unser Sprecher, der Horst Naumann, sagt so sinngemäß, die Bewohner haben sich vom letzten Angriff Skeletor gerade erstmal wieder erholt. Und da habe ich so zurückgedacht, ja, beim letzten Angriff Skeletor, da haben sie eigentlich alle gepennt, oder? Das war ja die Strahlenbombe, wo sie alle geschlafen haben. So.
Naja gut, aber du weißt ja, zu viel Schlaf ist auch nicht
so gut. Ja, das stimmt.
Dann ist man völlig durch den Wind, ja. Und wahrscheinlich brauchten sie danach einfach noch ihre Zeit zum Chille, ja,
wie man heutzutage klar so schön sagt. Drum auch der Gaukler und die Hühner und das alles, um da mal wieder ein bisschen die Leute wach zu machen.
Ja. Aber ich stelle mir das wieder witzig vor, so, boah, geil. Das war so ein anstrengender Kampf. Ja, wieso, was hast du gemacht? Geschlafen? Achso.
Genau.
Ja, und dann in der nächsten Szene sind wir dann auf Snake Mountain. Über den Rückbezug haben wir schon gesprochen. Ist eine schöne Sache. Ja, schade, dass die Szene in der vorhergehenden Folge halt wirklich so bedeutungslos eigentlich war. Aber gut, und Hordak mit seiner Idee und Kubra Khan kommt in die Szene und Hordak eigentlich wieder ziemlich despektierlich zu Skeletor, oder?
Mm, absolut, absolut. Also ich finde die Darstellung von Hordak hier tatsächlich sehr gut. Also nicht nur jetzt in dieser Folge, sondern generell auch in dem Hörspiel. Gepaart mit der Stimme finde ich immer sehr, sehr gut. Und seine Rolle, die ist schon, ja, wie du es ja schon sagst, despektierlich einfach dargestellt. Er versteht es, glaube ich, Skeletor dahin zu bewegen, wo er möchte, dass Skeletor dann hingeht. Tut ihn natürlich immer schön loben. Oh, das hast du toll gemacht, Skeletor, du bist mein Meisterschüler und so weiter und so
fort. Ich sehe, und, du hast gut aufgepasst.
Richtig, ja. Richtig. Und was lernen wir in Folge 30? Ja, sobald, oder ja, die Folge 30 ist, glaube ich, das ewige Feuer. Sobald Hordak dann die Chance bekommt, einen Alleingang zu machen, dann macht er das.
Klar. Also hat einen Plan, der gute Hordak.
Natürlich, natürlich. Aber der Plan hier an dieser Stelle natürlich, ganz klar, finde ich sehr innovativ. Wir entführen mal einen Freund. Das kam, glaube ich, noch nie vor in der ganzen Hörspielserie. Also von daher kann man das mal machen.
Ja, und jetzt fällt mir gerade ein, ich weiß jetzt, wer prädestiniert dafür gewesen ist, zu rasseln von den Sprechern. Es muss eigentlich der Sprecher von Hordak sein, weil bei der Bill Cosby Show spricht er ja den Russell. Also von daher.
Oh, natürlich, naheliegend.
Vielleicht wollten die das gar nicht, sondern er hat sie einfach immer dabei. Und
ja, das kann schon sein, ja. Sehr gut.
Ja, na gut, Skeletor vergleicht sich wieder mal mit dem Teufel, das zweite Mal hintereinander. Das hat er beim Dämonenpferd auch schon gemacht. Schon auch ganz interessant, dass hier Bezug genommen wird auf Mythologie oder Religion. Für ein Kinderhörspiel, für mich persönlich, immer ein bisschen grenzwertig auch.
Ja, das stimmt. Also ich erinnere mich, dass in den 80er Jahren, ich glaube auch diesbezüglich auch wirklich oft Diskussionen geführt worden sind von damaligen Pädagogen, die das genau kritisiert haben. Mhm. Dass es natürlich, sag ich mal, da jetzt um Monster, Monsterdarstellung, Monsterkämpfer geht und so weiter und so fort. Ich meine, es ist natürlich eine Sache, dass ich Figuren habe, die aussehen wie eine Schlange oder wie ein Stachelschwein oder sonst irgendwie sowas. Aber ich glaube, dann eine ganz andere Geschichte, wenn man natürlich jetzt hier dann ganz offen, ja, ich würde es tatsächlich eine Religion nennen, mhm. mit der Religion dann sich verknüpft. Und ich glaube, damals in den 80er Jahren sicherlich noch anders mit umgegangen wurde oder wertgeschätzt wurde, vielleicht auch mal so auszudrücken, als es heutzutage ist. Und ich denke, dass es vielen Eltern dann schon schwer im Magen lag, mhm. dass natürlich der Junior ein Hörspiel anhört, wo ganz offensichtlich jemand behauptet, er wäre der Teufel. Mhm.
Ja, vor allem, weil in der bisherigen Hörspielreihe auch nie so wirklich Bezug genommen wurde oder auch das nie erwähnt wurde. Was gibt es dort für eine Mythologie? Olli, du hast das gesagt, in der Folge davor, da fängt das an. Aber ansonsten ist es ja nie vorgekommen, so dass irgendwie höhere Wesen oder eben auch ja sowas wie Himmel und Hölle oder Götter, Gute oder Böse, was auch immer. Da war halt einfach immer nur das Castle Grayskull als Zentrum der Macht und die keine weitere Mythologie sozusagen jetzt drumherum. Und deshalb wird es wirklich schon ein bisschen auffällig zum zweiten Mal hintereinander, dass das Skeletor so mit dem Teufel gleichgestellt wird.
Ja, also ich erinnere mich, dass hin und wieder tatsächlich so ein Ausruf kam von He-Man, Teela, an anderen Charakteren, die in einer brenzligen Situationen gesagt haben, oh, ihr Götter Eternias, helft uns und so weiter. Also irgendein Bezug muss es schon da gewesen sein, aber dann in dem Fall halt zumindest mal im Plural, also mehrere
Götter. Ja, oder He-Man to Teufel, das gab es auch. Ne?
Das gab es auch, genau, dass He-Man in dem Sinne dann beschimpft wurde. Genau. Das gab es dann auch. Ich finde das aber jetzt tatsächlich eine sehr, sehr interessante Diskussion, die wir jetzt hier führen, weil ich möchte jetzt hier nicht spoilern an der Stelle. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern jetzt hier und auch ihr beide schon die neue Cartoon-Serie euch angeschaut hat, Master of the Universe Revelation auf Netflix. Dort wird das ebenfalls für meines Erachtens sehr stark thematisiert, gerade der Bezug Himmel und Hölle und so weiter. Und finde ich jetzt doch eine interessante Parallele. Aber ich habe tatsächlich als Kind eigentlich die Masters eher losgelöst von unserem irdischen Glauben gesehen, hier auf der Erde.
Genau.
Ihr Götter Eternias war soweit noch in Ordnung, aber der Teufel, das ist ja, sage ich jetzt mal, eindeutig jetzt mal eine Darstellung, wie wir sie hier auf der Erde dann natürlich dann haben.
Genau. Und weil du noch gesagt hast, im Plural, ihr Götter Eternias, es wird eben auch oft von allen, bei allen Teufeln der Hölle geflucht und gesprochen, also auch hier der Plural eigentlich. Ist es aber jetzt die Einzahl. Er wäre der Teufel. Ne? Also ja, das genau. Passt irgendwie auch nicht zusammen.
Beziehungsweise, das eine sind halt so, ich sag mal so, Ausdrucksformen oder so ein Ausruf der Überraschung oder halt eben, wenn Teela oder He-Man sagt, bei allen Göttern, also das sehe ich jetzt eher nicht so in dem Kontext, dass die jetzt konkret, sag ich mal, ihren Gott anrufen.
Das stimmt, das kann auch sein, ja. Ja, dann könnten wir vielleicht noch das Argument noch mit reinbringen, wenn Skeletor natürlich hier behauptet, er käme aus der Hölle, ist das so eigentlich vom Kanon her nicht richtig, weil die Europa-Hörspiele haben ihren eigenen Ursprungsgeschichte von Skeletor in Folge 2, das Todestor. Mhm. Und da kommt er ja aus der Vergangenheit und letztendlich nicht aus der Hölle, also passt dann so dann eigentlich auch nicht so ganz zusammen.
Genau, absolut gut richtig, erkannt, ja. Genau. Können wir in die nächste Szene eigentlich gleiten. Die Werkstatt von Man at Arms und der Auftritt von Mantenna. Also da
sensationell.
Gebe ich gleich mal die Staffel weiter. Vielleicht, Manuel, was hältst du von diesem Auftritt von Mantenna?
Also, ich würde sagen, episch. Der hat mich total gepackt. Es gibt einfach herausragende Szenen bei Europa, die so atmosphärisch sind, dass ich mich da total reinversetzt fühle. Und das ist so eine. Du hast zwar dort wenig Soundeffekte, du hörst im Hintergrund ein bisschen hämmern, wobei ich mich natürlich frage, so ein Ingenieur wie Man at Arms, hämmert der eigentlich noch? Aber
wie was will man denn anders? Ein bisschen.
Ja, aber was will man denn anders darstellen? Wir können ihn ja nicht schweißen lassen wie Iron Man oder sowas, ja. Also von daher ist das schon so in Ordnung. Aber die Szenerie, mit Mantena und vor allen Dingen die Sprecherleistung jetzt hier, wie Mantena dargestellt wird, dieses Unterwürfige, dieses Demütige und dann das extrem Lobende Schleimer. Richtung Man at Arms. Ja, so kann man es ausdrücken. Tatsächlich das Schleimen hier in dieser Richtung. Ich finde, es ist beängstigend. Mich wundert, dass Man at Arms das hier nicht erkannt hat, dass es jetzt wirklich schon übertrieben ist, die Darstellung. Aber es macht ihn tatsächlich wirklich angsteinflößend, die Darstellung jetzt hier von Mantena. Und wirklich, sagen wir in erster Linie, würde ich sagen, basierend einfach auf dieser enormen Sprecherleistung jetzt hier, die hier geleistet wurde.
Dieter, wie siehst du das?
Ja, ganz genau. Also ich finde auch Mantena ganz großartig und die Szene hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, klar ist es jetzt aus Erwachsenensicht etwas übertrieben auffällig, wie unterwürfig Mantena sich hier darstellt. Ja. Aber ich sage mal, es ist ein Kinderhörspiel und da passt das einfach wahnsinnig gut. Was mir auch gut gefallen hat, also Man at Arms ist ja zuerst so ein bisschen skeptisch, so was, du hast eine Waffe erfunden, die die Zeit verändern kann, wie geht das denn? Und das glaube ich nicht. Und Mantena reizt ihn ja dann so und sagt, ich will es dir gern beweisen, wenn du dich nicht fürchtest, mich zu begleiten. Und da springt natürlich, das sagt so einer wie Man at Arms, Unsinn, warum sollte ich mich fürchten? Also das haben sie einfach wirklich wahnsinnig gut hinbekommen, dass wie Mantena da den Köder auswirft und wie sie Man at Arms da wirklich rauslocken aus Eternis, ist wirklich absolut gut gelungen.
Aber er ködert ihn mit einer Zeitmaschine und da stellt sich natürlich die Frage, warum er sich hier so ködern lässt, wo er doch selber eine Zeitschleuder schon erfunden hat im Sternenstaub. Ne?
Ganz genau, das ist so ein bisschen das Problem an dieser Szene. Warum ist er so verwundert über eine Maschine, die Zeit verändern kann, reisen kann, keine Ahnung. Er selber hat es getan, sogar in Folge 1. Menschenskinder, was soll denn das, ja? Aber na gut, vielleicht hat er es ja auch vergessen.
Vergessen wahrscheinlich,
ja. Ein zweiter Punkt, der es ein bisschen schwierig macht, ist natürlich die Frage, wie kommt Mantena denn nach Eternus rein? Weil das Ganze ist ja im Schloss, also im Schloss Eternus. Das ist umgeben, so stellt man sich natürlich vor, von Mauern und so weiter. Es gibt Wachen, haben wir in vielen Folgen schon gehört. Und die Werkstatt wird sicherlich nicht außerhalb dieser Mauern sein, sondern innerhalb. Mhm. Aber trotzdem war es kein Problem für Mantena, dort einzudringen oder zumindest mal die Wachen zu überzeugen, ihn reinzulassen. Ja, ist ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ist mir als Kind nicht aufgefallen, aber jetzt als Erwachsener würde man sich diese Frage natürlich stellen.
Da gebe ich dir absolut recht. Das ist mir auch aufgefallen und da kann man auf jeden Fall die Frage stellen. Ja, muss man wohl großzügig drüber hinwegsehen. Wie über so vieles immer wieder mal.
Ja, ist es okay. Also ja, es sind Kinderhörspiele. Das muss man sich natürlich immer wieder vergegenwärtigen. Und viele Dinge, wie gesagt, die ich als erwachsener Fan mittlerweile gelernt habe, sind mir als Kind nie aufgefallen.
Also, aber das macht ja auch Spaß, eben jetzt das Ganze aus der Erwachsenensicht einfach auch zu analysieren und dann richtig. Natürlich auch auf die Mäkel drauf zu zeigen und sagen, haha, das hätte ich aber anders gemacht oder ja, genau. Das hat ja gar keine Logik und so. Ja,
ja. Das ist und sich darüber lustig machen halt.
Ja, na gut, wir schauen drüber hinweg. Und gehen ins Musikzimmer und das ist ja die nächste klassische Szene. Also wunderschön. Also herrlich die Atmosphäre. Der Chrissy hätte seine Freude gehabt. Es spielt zwar nicht im Garten, sondern im Musikzimmer, aber Friede, Freude, Eierkuchen. Das liebt er ja so sehr.
Da entspannt sich unser Chrissy immer so gut. Der hat diese,
ja, da singt er mit beim Heldenlied von Eternia.
Genau, die Prince Adam-Szenen hat er sehr, sehr gern. Und wie du schon sagst, da hätte er seine helle Freude gehabt. Prince Adam studiert am Klavier das Heldenlied von Eternia ein. Also das musst du mal erfinden, hat der große Hagi Francis gemacht. Und er probiert ja auch wirklich so ein bisschen aus. So, und man hört das Klavier so leise klimpern und wirklich ganz, ganz gut gemacht. Und absolut. Klar, unser Orko, der ungeduldig ist, so wie wir ihn kennen, der sagt, Adam, lass mich zaubern, dann geht das viel schneller.
Genau.
Ja, das stimmt. Solche Szenen haben wir tatsächlich auch regelmäßig in den Hörspielen. In unterschiedlichen Szenerien, hast du ja hab jetzt gerade schon gesagt, mal im Garten oder sowas und dann mal wieder hier drinnen. Aber ja, gehört dazu.
Gehört dazu und sie werden schon auch, zumindest ist mir das in den letzten Folgen auf, gefallen. Jetzt schon auch tendenziell immer ein bisschen länger und ein bisschen ausführlicher. Mag sein, dass man einfach, ja, dass man so besser auf die Länge der Folge kommt oder dass man halt wirklich bewusst auch ein bisschen so, ja, den Kontrast darstellen möchte. So schön hätten sie es haben können, ja, der gute Prinz Adam, Cringer und Orko, wenn da nicht wieder mal unser Skeletor was im Schilde führen würde.
Genau. An dieser Stelle eine Frage an euch beide. Es gibt immer wieder mal die Diskussion über Prinz Adam. Spielt er jetzt hier Prinz Adam, der sich für Musik begeistert? Oder ist er wirklich Prinz Adam und ist begeistert von der Musik?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage.
Ja, Dieter, ich gebe dir gerne den Vortritt. Ja.
weil das haben wir schon öfters angesprochen. Also inwieweit ist halt wirklich Prinz Adam und He-Man jetzt von, ja, dieselbe Persona, also sind die derselbe Typ, haben die gleiche Persönlichkeit, nur He-Man halt ein bisschen kräftiger, ein bisschen mutiger vielleicht. Und ich persönlich, ich hab's als Kind, wie auch jetzt, bin ich schon der Meinung, also das, was He-Man gefällt, dass Prinz Adam und He-Man jetzt nicht zwei komplett getrennte Persönlichkeiten sind. Also
Clark Kent und Superman.
Ja, weil man merkt es ja auch, in der Folge Angriff der Magier, haben wir heute schon erwähnt, da merkt man ja auch bei Prinz Adam ganz eindeutig, ja, er ist zwar der schwache Prinz, aber er hat dann schon auch diesen Wagemut und einfach auch diese Schlauheit. Ja. Okay, nur so komme ich jetzt an und kann Skeletor das Handwerk legen. Da merkt man einfach, er hat auch die Züge von He-Man und ja. Und heute haben wir schon gesagt, He-Man ist sicher auch musikbegeistert, hatte unser Pipo auch schon festgestellt. Der wird vielleicht das Heldenlied auf der E-Gitarre spielen.
Sehr schön. Aber ich glaube, es gab sogar in Episode 1, direkt beim Sternenstaub, eine Szene, wo Man at Arms zu Prince Adam sagt, sinngemäß, Skeletor hat den Sternenstaub gestohlen, du musst dich in He-Man verwandeln. Und Adam erwidert dann, ja, das werde ich tun, Man at Arms, sobald Teela weg ist. Aber jetzt muss ich erst noch den Prinzen spielen.
Ja, genau.
Also sehe ich eigentlich genauso wie du, Dina.
Ja. Ja, und ich mir auch, gefällt also, die Idee eigentlich auch ganz gut, dass halt wirklich, dass das schon dieselbe Person ist, nur diese Verwandlung macht.
Es Prinz geht um Adam die Muskeln halt dann, ja, letztendlich.
Und, ja. Ja, genau.
Genau. Ja, auch ich sehe das genau gleich. Also für mich war der Hörspiel Prinz Adam war auf jeden Fall vom Kopf her sozusagen He-Man und ja, vielleicht hat ja auch Adam Fähigkeiten, die He-Man nicht hat und He-Man hat da eben Fähigkeiten und Kräfte, die Adam nicht hat, jetzt rein körperlich und von den Skills am Klavier, aber er spielt den Prinzen, ist aber in Wirklichkeit ein Held vom Herzen her.
Ja. Ja.
Genau, ja. Ja, und Orko ist sowieso immer ein Held bei den Hörspielen und er zaubert hier und es muss ja noch nicht gelingen, denn es muss ja erst immer am Schluss gelingen, der Zaubertrick. Und somit spielt das Klavier, das er alleine zum Spielen bringt, Hänschen klein, ein Lied von der Erde. Was machen wir denn damit, Manuel?
Ah ja, das hat natürlich Marlena vorgespielt irgendwann, weil sie kommt ja von der Erde. Also so habe ich mir das immer schön geredet. Ist mir auch als Kind auch nie aufgefallen. Auch aber als Erwachsener stelle ich mir exakt die gleiche Frage. Aber ich würde einfach mal sagen, das ist von der Marlena, weil sie muss das kennen.
Genau. Ist klar. Ja. Schnell und exakt oder schnell beantwortet und kann man auf jeden Fall so sagen und ist auch, ja, es war, ich persönlich habe, muss ich gestehen, beim Hörspiel gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe es dann irgendwo mal gehört oder gelesen, sogar bei euch wahrscheinlich, ich glaube, ihr diskutiert auch drüber in eurer Review. Ja, muss man.
Ja, es muss ja ein Lied sein oder dass die Kinder kennen, sonst ist es ja richtig. Nicht lustig für die Kinder.
Exakt, genau. Exakt, ganz genau.
Und, ja, und Teela, aggressiver als sonst, oder? Noch aggressiver als sonst. Ja,
aber warte mal, das wollte ich gerade sagen, weil Teela kommt natürlich genau in dem Moment rein und die erkennt sofort, dass das ein Kinderlied ist. Also die Marlene muss das der Teela auch vorgesungen haben. Oder eigentlich Man at Arms vielleicht. Ja,
ja, und er hat es wiederum von Marlene.
Ja, genau.
das mag dann schon sein, ja, das stimmt. Aber Thiele, gebe ich euch recht, die ist, also ich weiß nicht, ob sie hier deutlich zickiger ist als sonst. Ich hätte es fast gesagt, sie ist wie immer zickig. Also natürlich erst recht, wenn sie Prinz Adam hier in flagranti erwischt, bei aus ihrer Sicht Nonsens machen. Und ja, das ist natürlich in dem Fall jetzt hier tatsächlich mit Hänschen Klein so der Fall, und dann feuert sie los wie ein Maschinengewehr.
Genau, und die Szene verlagert sich in die Mystic Mountains, wo dann Man at Arms sich nicht abgemeldet hat im Palast. Und
super Idee. Ja.
Genau, wie du vorher schon gesagt hast. Wahrscheinlich nicht so schlau. Ja, man kann ja irgendwo ein kleines Zettelchen oder so auf die Werkbank legen. Bin mit Mantenna in die
Mystic Mountains gefahren. Schatz, ich gehe mal mit Mantenna mit, komme später.
Ja, genau. Ja. Warte nicht mit dem Essen.
Genau. Ich nehme einen Liter Milch mit.
Genau. Also ganz ehrlich, da bin ich der Meinung, das ist der Waffenmeister Man at Arms, der ist keinem Rechenschaft schuldig, der sagt, okay, das interessiert mich, da gehe ich mit. Also da bin ich nicht der Meinung, dass der sich bei der Wache oder beim König oder bei wem auch immer abmelden muss.
Das sehe ich tatsächlich auch so. Also von seiner Position heraus, aber ich glaube, desto trotz hätte ich jetzt an seiner Stelle zumindest mal der Ausfahrt an den Wachen irgendwie gesagt, ich bin in den Mystic Mountains dort und dort. Ich bin in einer Stunde wieder zurück, aus Sicherheitsgedanken heraus. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern einfach nur, um auch selber sicher zu gehen, weil eigentlich müsste er über genügend Erfahrung verfügen, nicht mit Fremden mitzugehen. Vielleicht ist das sogar auch eine gewollte Darstellung von Europa an der Stelle, das nochmal den Kindern zu symbolisieren. Mhm. Weiß ich gerade gar nicht. Kommt mir so gerade so der Gedanke, geht nicht mit Fremden mit und so weiter. Und bei ihm ist es natürlich jetzt dann halt schief gegangen.
Kinder, nehmt keine Zeitmaschinen von fremden Leuten an.
So sieht's aus, Olli. Genau so ist das. Okay. Nur von Doc Brown, das ist in Ordnung.
Der ist vertrauenswürdig.
Das stimmt.
Genau. Ja, und was mir hier an dieser Stelle auch aufgefallen ist, es wird nicht nur gerasselt, sondern es ist auch irgendwie eine ganz komische Musik, oder? Im Hintergrund immer bei diesen Schlangenszenen. So. Schlecht nachgemacht jetzt, aber ich weiß nicht. Wollte ich mal erwähnt haben einfach.
Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon hier und da mal aufgefallen.
Ja, was mir aufgefallen ist, so die Frage, die ich mir gestellt habe, es spielt sich ja doch relativ viel in den Mystic Mountains ab, da sind sie ja immer wieder mal und sollten die Gegend eigentlich ganz gut kennen, denke ich mal, aber die Burg des Schlangenfürsten, die taucht zum ersten Mal so wirklich auf, also die die kannte wohl Man at Arms auch noch nicht, weil sonst wäre er da nicht mit hineingegangen oder wie genau er sozusagen in Ketten gelegt wurde, das wird ja nicht dargestellt. Aber zumindest ist das, war das jetzt den Masters nicht so bekannt, dass da Cobra Khan seine Burg hat.
Ich finde es natürlich witzig, die deutsche, was war das exakte deutsche Wort?
Schlangenburg.
Schlangenburg. Mhm. So, das übersetzen wir jetzt mal in Englisch. Mhm. Snake Mountain. Mhm.
So. Oder Snake Castle vielleicht.
Aber Snake Mountain wäre natürlich naheliegend. Es ist natürlich der Stützpunkt der Bösen, aber eigentlich ja von Skeletor. Und wird es hier dann einfach, sag ich mal, ich weiß nicht, ob es jetzt bewusst war oder einfach nur aus dem Effekt heraus eingedeutscht. Und das ist dann quasi so der Stützpunkt von Cobra Khan. Aber na gut, irgendeiner braucht ja alles. Wobei ich es, glaube ich, auch nicht schlecht gefunden hätte, wenn Cobra Khan ihn dann einfach zu Snake Mountain gebracht hätte. Dort gibt es auch ein Verlies.
Genau, klar.
Er hat das eh mit Skeletor ausgemacht. Skeletor würde ihm helfen. Why not? Also.
Genau. Vielleicht wird es auch die Burg des Schlangenfürsten genannt. Das kann natürlich schon sein, dass es sozusagen nicht jetzt die Schlangenburg in dem Sinn wäre dann, ja. Aber kommt sonst nicht irgendwo vor mal, oder? Manuel, weißt du da was?
Nee, wüsste ich überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, tatsächlich hier so eine einmalige Geschichte. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Es gibt natürlich schon die grundsätzliche Story von den Schlangenmenschen, wann die gelebt haben. Die kommen ja aus der Vorzeit Eternias. Und da gibt es ja so ein Tor in so einer Art versiegelte Hölle, wo die dann damals, glaube ich, von King Grayskull irgendwie dann rein verbannt werden. Das ist tatsächlich in Snake Mountain. Was dann später dann auch in dem 2000X-Cartoon geöffnet wird und dort dann quasi King Hiss und die ganzen Gefolgsleute dann eigentlich erst auf Eternia losgelassen werden. Das klingt alles so ein bisschen ähnlich, aber hier, wie gesagt, haben wir die Schlangenmenschen, die sind ja noch gar nicht. Nur Cobra Khan und nur sein einen Stützpunkt. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass hier tatsächlich schon von einem Schlangenvolk irgendwie die Rede ist. Ich glaube, das ist eher als Einzelperson, wenn ich recht entsinne. Also wäre mir nicht bekannt, dass das in dieser Form überhaupt irgendwann nochmal aufgegriffen wird.
Jetzt muss ich kurz nochmal einhaken. Das frage ich mich nämlich auch schon seit einigen Folgen. Ich glaube, wir variieren da irgendwie zwischen 200x und 2000x, wenn wir davon reden. Es wird ja 200x geschrieben, aber 2000x ist richtig, oder? Ich, damit da für mich mal Klarheit herrscht.
Also ich will es nicht sagen, dass es da eine einzige Aussprache, eine korrekte Aussprache gibt, aber wenn wir das X jetzt mal weglassen und durch eine Zahl ersetzen, wie die 2, dann wäre es ja nicht 202, sondern 2002. Mhm. Und deshalb wäre es für mich jetzt naheliegend zu sagen, okay, das ist dann auch 2000X. Also wir reden dann hier von dem Jahr 2000 aufwärts, wo dann diese Serie, die Master-Serie dann erschienen ist. Die hat ja bei uns begonnen 2003, USA 2002. Und dadurch, dass es da einfach immer so eine gewisse Differenz gibt zwischen den Jahreszahlen USA und Europa, ist es dann vereinfacht 2000. X. Mir ist das tatsächlich aufgefallen bei euch mit 200X. Mhm. Ich habe es sofort verstanden. Ich finde es auch nicht verkehrt in dem Sinne. Es ist einfach nur eine andere Darstellung. Mhm. Andere Aussprache, sage ich jetzt mal. Aber ich würde es behaupten, so Planetonia und Umkreise 2000X, weiß jeder sofort, was gemeint ist.
Alles klar, dann haben wir das jetzt auch mal besprochen und dann werden wir uns auf das einigen, Dieter, oder?
Ja, denke ich auch. Die Serie aus den 2000er Jahren.
Genau. Sehr zu empfehlen,
genau. Damals ich auch 2002.
Genau. Ja. Und da haben wir tatsächlich, um das so wieder zum Thema zurückzukommen, die Schlangenmenschen zumindest mal in Staffel 2 einen sehr großen Anteil.
Allerdings. Ja, ich bin immer noch nicht ganz drüber hinweg, dass das dann so abrupt geendet ist. Also das war wirklich ein Schlag ins Gesicht sondergleichen.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen off-topic, aber letztendlich sage ich mal natürlich ein deutliches Anzeichen dafür, was Mattel ist. Mattel ist nicht die Wohlfahrt, Mattel sind keine Nerds, Mattel ist ein Wirtschaftsunternehmen, die möchten Geld verdienen. Und wenn sie sehen, das und das funktioniert nicht, dann wird das halt eingestellt.
Ja. So ist es. Naja, schauen wir mal, was mit Revelation passiert. Gehen wir zurück. Genau. Was mir aufgefallen ist, He-Man muss sich zurückziehen, fällt in die Schlangengrube. Jetzt haben wir die Situation, du hast richtig gesagt, es ist zwar wieder mal Überzahl, nicht wieder mal, sonst eher selten, aber trotzdem hat es das schon gegeben und He-Man teufelt normalerweise rein in die Masse der Bösewichte und teilt aus und sie ziehen sich zurück und hier muss er sich, trotzdem er das Zauberschwert dabei hat, zurückziehen. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja. Was haltet ihr davon?
Dieter, fang an.
Also was mir als allererstes mal aufgefallen ist, noch bevor dieser überfallsartige Angriff von Skeleton seinen Bösewichten kommt, da ist der He-Man, ich sag mal, sehr überheblich den Schlangen gegenüber, weil Orko sagte so, He-Man, pass auf, überall sind Schlangen. Und He-Man sagt so, ach, was sollen die mir anhaben? So, die beißen sich die Zähne am Stahl aus und spielt das so komplett herunter. Und das ist mir aufgefallen. Und ja, dann kommt der Angriff. Und da, ich glaube, He-Man sagt das ja auch so irgendwie, es sind zu viele oder wir müssen uns zurückziehen. Also da ist es dann wirklich so, dass er in dem Kampf durch die drückende Übermacht scheinbar keine Chance hat. Und dann halt so weit in eine Ecke gedrängt wird, wo halt schon die Fallgrube, die Schlangengrube bereitgelegt war. Ist tatsächlich überraschend.
Wir können es nicht schaffen. Es sind zu viele.
Ist natürlich eine starke Unterscheidung zwischen Filmation und Europa an der Stelle. Filmation oder auch generell anderen Medien wird He-Man natürlich immer als Überwesen dargestellt. Es gibt nichts, was er nicht kann. Aber in Europa ist er, finde ich, wird er oft tatsächlich menschlicher dargestellt. Er ist He-Man, hat dann Szenen, wo er dann auch mit der bloßen Faust Löcher in den Fels schlägt und sowas alles. Aber doch wiederum auch viele Szenen, wie jetzt hier, Wo er zurückweichen muss, weil er sagt, das geht nicht. Ja. Das ist nicht die einzige Szene in Europa-Hörspielen. Das kommt immer wieder mal vor. Witzigerweise, um das Ende noch mal schon mal etwas vorwegzunehmen, die gleichen Dämonen, vor denen er jetzt hier zurückweicht, stehen nachher vor, vor Castle Grayskull. Mhm. Da wird er mit ihnen fertig, komischerweise. Aber naja, ist halt so. Aber hier tatsächlich muss er zurückweichen und stürzt dann hier ja, in diese Schlangengrube rein. Also wie gesagt, ich mag das dann schon, diese eher menschlichere Darstellung, nicht als Überwesen, weil es ist dann, wenn es dann übertrieben wird, glaube ich, auch zu schwierig, würdige Gegner zu erschaffen und würdige Plots zu erschaffen, dass He-Man damit wirklich fertig wird. Ich glaube, das ist auch so ein Problem oft in der Comicbranche, gerade so bei DC, mit Superman, der eigentlich alles kann, was kann schon passieren, womit Superman nicht fertig wird? Und das finde ich dann jetzt hier in so einer Darstellung dann interessanter. Das macht He-Man dann tatsächlich verwundbarer und letztendlich menschlicher irgendwie.
Ja, und jetzt redest du von He-Mans Darstellung. Da müssen wir auch mal wieder über Teelas Darstellung reden, die ja von Skeletor gekidnappt wird oder in seine Gewalt gebracht wird und letztendlich, wie wir im Plot schon gesagt haben, auch in die Schlangengrube geworfen wird. Teela wieder die zuerst zickige, dann schwache, furchtbare, katastrophale Darstellung. Also
ja,
es ist wirklich 80er Jahre natürlich, aber trotzdem immer sagen. Noch ja. Absolute ja. Katastrophe.
Ja, also ich hätte es tatsächlich auch gesagt, dass das sind die 80er Jahre. Also das war so dargestellt, der Mann als Retter, der Mann als das starke Geschlecht, die Frau muss gerettet werden, vielleicht auch die 80er Jahre, Frau will gerettet werden, kann man vielleicht auch sagen. Und das merkt man hier dann tatsächlich auch in vielen Teilen von den Europa-Hörspielen, finde ich dann recht deutlich, dass Frauen oft in so einer Rolle dann auch dargestellt werden und Teela natürlich als einer der Hauptfiguren natürlich prädestiniert dafür, dass sie einerseits die ist mit einer großen Klappe, sage ich jetzt mal, aber dann wieder doch wiederum die ist, die einfach wieder von He-Man gerettet werden muss. Ich habe mal hin und wieder schaue ich mir auf Netflix die alte Enterprise-Serie an aus den 60er Jahren. Und da ist mir das genauso aufgefallen. Die Darstellung der Frau dort basiert auf die 60er Jahre. Und das ist so klischeehaft dargestellt, was wir jetzt aus unserem heutigen Alter heraus und aus unserer heutigen Zeit heraus einfach auffällt, dass Frauen haben immer Miniröcke zu tragen. Mhm. Die Frauen laufen immer mit einem Tablett rum. Die Frauen bringen immer die Getränke, die bringen das Essen und so weiter und so fort. Sie müssen gerettet werden. Dieses total Klischeehafte fand ich jetzt da bei Enterprise noch wesentlich extremer, als es in den 80ern jetzt hier dargestellt wird. Da gab es zumindest schon mal eine gewisse Entwicklung, aber doch gibt es einfach Anleihen, wo wir heutzutage, sage ich mal, als wir 2021 sagen, das ist natürlich, etwas gewagte Darstellung.
Und wo man sich denkt, es könnte auch mal wer anderer sein oder der gefangen genommen wird und bedroht wird. Ich sag mal, ich bin zwar ein riesen Orko-Fan, aber ich denke auch Orko würde sich dafür eignen, dass der halt mal in die Fänge Skeletors gerät und dann sozusagen He-Man auch für seinen kleinen schwebenden Freund mal auch mal.
Mit Sicherheit.
Genau.
Ja, mit Sicherheit.
Aber auf alle Fälle. Es ist halt doch irgendwie, man fällt immer zurück auf das bereits angesprochene Klischee.
So sieht's aus. Ein Punkt ist mir noch aufgefallen hier. He-Man fällt in eine Schlangengrube rein. Und ich glaube, He-Man hat so sein Problem generell mit Gruben. Weil ich meine, in Folge 3, Sturm auf Castle Grayskull, ist genau das Gleiche passiert. Da, wo er dann von Trapjaw, sage ich jetzt mal, der dann befreit wird. Aber auch da landet er in einer Grube und kommt selber nicht mehr raus. Eigentlich hätte Skeletor jetzt ja schon checken müssen und sagen, ja, ich brauche eine Grube. Ja. Das ist die Lösung all meiner Probleme. Also.
Wenn es da nicht eine Strickleiter gäbe, ja.
Ja, genau. Die zu kurz ist, aber dann doch passt. Also ja.
Naja, für uns und den Weiterbestand vom Machtschädel, gut, dass er wieder rauskommt und nicht Ragnar Lodbrok ist, der da in der Schlangengrube verendet.
Ja, genau.
Ja, und halt wieder mal nicht an Orko gedacht. Also das wiederholt sich auch. Wann erklärt bitte Skeletor irgendwer, irgendjemand mal Skeletor, wenn er He-Man schon in eine Falle lockt, dann bitte schnapp doch vorher Orko, weil der kann einfach aus der Falle rausfliegen, kann sich wegbeamen und kann Hilfe holen. Also das haben wir, das haben wir am Wespenfelsen gehabt, das haben wir bei der ersten Folge bei Sternenstaub in der Höhle gehabt und so weiter. Also auch das wiederholt sich.
Ja, aber ja, das stimmt. Er trödelt relativ herum, der liebe Orko.
Genau. Aber das, der kann ja auch trödeln, weil die Schlangen in der Schlangengrube, die sind ja noch nicht so angriffslustig. Also die, das sagt zwar Cobra Khan vorher noch, wenn er nur ein Kommando gibt, dann fallen die Schlangen über sie her. Aber ja, Skeletor und Cobra Khan, die brechen dann auf mit dem Zauberschwert zur Burg Castle Grayskull und Cobra Khan gibt halt das Kommando noch nicht. Also
ja. Also ich habe tatsächlich nochmal versucht, darauf zu achten und es ist tatsächlich so, dass er wirklich das erklärt, wie du gerade schon gesagt hast. Wenn ich das Kommando gebe, dann passiert das und das und das und das. Aber dann gibt es tatsächlich eine Szene, wo Skeletor dann sagt, so Cobra Khan, jetzt gib endlich dein Kommando.
Genau.
Sinngemäß. Du hörst es im Hörspiel nicht, aber ich würde es mal fast behaupten, er hat es vielleicht doch gegeben. Aber ja, wie du schon gerade schon angedeutet hast, passieren tut dann eigentlich nicht viel.
Genau, das ist genau am Ende der ersten Seite. Also da, wo man die Kassette umdreht, da fordert Skeletor Cobra Khan nochmal so auf. Und bei bei Beginn Seite 2 sozusagen, da geht es jetzt aber nicht so weiter, dass jetzt He-Man und seine Freunde da arg unter Bedrängnis wären von den Schlangen. Man hört sie zischen und klappern. So wie vorher auch, aber ja.
Ja.
Ja. Genau. Naja, gut. Aber jedenfalls, Orko haben wir, glaube ich, schon gesagt, er zaubert eine Strickleiter, die ist aber zu kurz. Zumindest sagen sie das am Anfang noch. Und dann haben sie die Idee, Orko könnte doch mal Man at Arms suchen und der könnte ihnen helfen. Das macht er auch. Und bevor aber Orko zu Man at Arms kommt, haben wir noch eine schöne Szene. Wieder zwischen Man at Arms und Mantenna, wo jetzt die Rollen umgedreht sind. Also Mantenna verhöhnt jetzt Man at Arms und für mich auch wieder eine tolle Szene, wo er auch nochmal mit Man at Arms so ein bisschen spielt und das jetzt so richtig ausreizt, so dass er jetzt sozusagen Man at Arms angekettet hat und ihn verhöhnen kann.
Ja, ich glaube tatsächlich sogar, sinngemäß irgendwie sagt doch Mantenna auch, das ist hier meine Zeitmaschine, denn du wirst auf ewig hier drinnen bleiben oder so ähnlich stellt er das, glaube ich, dann dar.
Genau, ja. So oder er sagt irgendwie so, ich hoffe, dass dir meine Zeitmaschine gefällt, denn hier wirst du ewig bleiben oder so, ja.
Ja, genau. So war es richtig, ja. Ja, ja, ja. Das ist natürlich schon, ich würde jetzt heutzutage sagen, schon Badass. Also. Ja.
Und da passt eben, wie gesagt, die Stimme perfekt. Also.
Ja.
Und
ja.
Auch wirklich so, wie sie vorher unterwürfig war, so, sag ich mal, prahlerisch, spöttisch und verhöhnend. So legt der Franz Josef Steffens da in dieser Szene den Mantennen an.
Absolute Glanzleistung. Ja.
Genau. Ja, genau. Und Orko, auch das ist nicht neu, aber zumindest so in dieser Art und Weise war es ganz lustig zu beobachten. Er will ja Man at Arms befreien mit einem Zauberspruch. Er will die Kette, dass die Kette zerbricht. Die Kette zieht sich aber fester durch den Zauberspruch. Also geht wieder voll in die Hose. Und er lernt aber daraus und macht nachher genau einen umgekehrten Zauberspruch. Also er beschwört eigentlich Marmor, Stein und Eisen bricht, nur diese blöde Kette nicht. Mhm. Und dann geht sie auch schon kaputt.
Ja, also hier würde ich tatsächlich gerne mal Karl Walter Dies erwähnen. seine Sprecherleistung hier, wo die Ketten sich zuziehen, die finde ich so dermaßen überzeugend und gut gesprochen, dass ich sehe dieses Bild quasi vor meinem geistigen Auge, wie er dann da steht und wirklich nur noch Sekunden hat, bevor ihm die Luft ausgeht. Also ganz, ganz großes Kino.
Ja. Das Erschöpfte macht er irrsinnig gut. Ja, das
Hammer, total absoluter Hammer. Mhm. Ja, ja.
Ja, so ist es, der ist vom Fach. Ja, klar. Genau, aber wie wir schon gesagt haben, Orko schafft es, mit dem umgekehrten Zauber Man-at-Arms zu befreien und ist wieder mal, hat eigentlich das Blatt wieder gewendet. Ohne Orko hätten sie es nicht geschafft.
Ja, du bist nicht umsonst Fan von ihm, Dieter. Also, das kommt nicht von irgendwo her.
Ja, ich meine, wenn, wie will man einen Plot auflösen, wenn alles jetzt, sag ich mal, zu kompliziert wird? Ja. Orko geht immer. Orko geht immer.
Genau.
Und das ist nicht auf Hörspiele begrenzt, das haben wir in anderen Medien genauso. Orko ist Orko.
Aber dieses Mal ist es wenigstens nicht alleine, denn er braucht schon Man-at-Arms, der ihm die Strickleiter, die ja immer noch da ist, die vorher zu kurz war, die jetzt offenbar ein bisschen länger ist, irgendwo an einem Baum anbindet. Erstens muss ich da sagen, was ist mit diesen unglaublich ungefährlichen Schlangen? Ja, warum greifen die nicht an? Ist natürlich schon gesagt worden. Also wenn ich mal Urlaub machen möchte, richtig entspannt, dann werde ich mir ein paar Tage Schlangengrube buchen, glaube ich. Also,
ja, genau. Andere machen Moorbad und der Olli geht in eine Schlangengrube baden. Oh, schön entspannt. Endlich mal Ruhe hier.
Genau, ja. oder man kann ja auch seine Füße so bei den Putzerfischen reinstecken, irgendwo in Thailand oder so gibt's das. Oder sich von Blutegeln irgendwie das soll auch gut sein für die Durchblutung. Ja. Ja, legt man sich halt mal in eine Schlangengrube, die kitzeln einen ein bisschen.
Da machst du ein Kombipack draus. Putzerfische, Blutegel und Schlangen.
Aber was ist mit Orko? Kann Orko nicht binden? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Kann Orko nicht binden? Was sagt ihr dazu?
Anscheinend. Mhm. Also entweder das, ja, oder aber er hat nicht gesehen, dass die Schrickleiter gefaltet war und dann vielleicht anstelle von nur einem Meter lang dann doch 5 Meter lang war oder sowas alles. Aber das ist diese Frage. Oder aber natürlich, es hat ihn niemand dazu aufgefordert. Er hätte es ja machen können, aber wenn niemand danach fragt.
Ja, oder Orko hat ja nie gesagt, dass die Leiter zu kurz ist. Das war wieder Thieler, die gemeint hat, ach Orko, die Leiter ist ja viel zu kurz. Vielleicht einfach schlechtes Augenmaß. Also sofort gesehen, klar, der Leiter, kommen sie raus. Nein, aber
ich glaube, du hast vollkommen recht. Ja.
aber ganz ehrlich, wir haben ja auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen, wie sehr haben sich die Skriptschreiber oder beziehungsweise H.G. Francis da auch bemüht, wirklich das Ganze schlüssig und logisch zu machen. Wahrscheinlich nicht sehr. Es ist ein Kinderhörspiel. Für Erwachsene muss das nicht schlüssig sein und ein Kind hat das schon wieder vergessen, dass die Leiter zu kurz war. Wenn man sagt, okay, da hätte man auch andere Lösungen finden können, natürlich wie Man-at-Arms die befreit, aber da war wohl das, was am schnellsten ging, Strickleiter war schon da.
Unterschätzen das man die Kinder aber auch nicht, muss man dazu sagen. Ja, ich meine, ich kenne das berufsbedingt und es gibt sehr viele Bücher für Kinder, Kinderbücher, die einfach sehr, sehr gut und schlüssig und logisch sind. Die meisten, das müsste, sage ich jetzt mal, nicht sein. Also woher das kommt, ist die große Frage, warum man das nicht irgendwie rausarbeitet oder sich im Vorhinein überlegt, kann man irgendwie auch nur mutmaßen. Ja. Ne?
Also ich glaube nicht, dass es da irgendwie einen Lektor gegeben hat, der dann nochmal drüber gelesen hat, was der H.G. Francis so geschrieben hat. Das ist wahrscheinlich 1:1 von seiner Schreibmaschine dann auf den Studiotisch gewandert. Und das wird man übersehen haben.
Ja, aber zugegebenermaßen, das haben wir ja heutzutage in heutigen Produktionen nach wie vor noch. In Kinofilmen und so weiter gibt es immer Punkte, die nicht so ganz schlüssig sind und so weiter. Es ist okay, das passt. Also.
Genau. Oder wo man mal in einem Kinofilm, in einem Sandalenfilm eine Armbanduhr sieht oder so.
Das richtig. Das
sowieso, ja.
Richtig.
Gut, aber das ist wieder ein bisschen andere Geschichte. Das ist da muss man einfach andere Sachen im, also da muss ja eigentlich der Regisseur das im Kopf haben, welche Szene ist schon gedreht, obwohl sie vielleicht erst später kommt. Da wird ja nicht eine Szene nach der anderen gedreht, wie es im Buch steht oder in der Handlung passieren soll. Und in dem Fall, wenn ich derjenige bin, der die Handlung schreibt, dann sollte ich schon noch wissen, was ich am Anfang oder vor einigen Szenen geschrieben habe.
Man hätte ja vielleicht einfach so in einem Satz irgendwie sagen können, in dem Moment, wo Orko meine Damen befreit hat, sieht Orko da in der Kerkerzelle oder außerhalb der Kerkerzelle ein Seil liegen.
Ja.
Dass er sagt, oh, meine Damen, nimm das Seil mit, das brauchen wir gleich. Punkt. Genau. Thema erledigt. Ja.
Und was auch auffällig ist, ist zum Beispiel eben, dass Battlecat da locker über die Strickleiter raufklettert dann letztendlich. Tonnenschwere Kampfkatze, Kampftiger, Strickleiter, ja, stelle ich mir jetzt auch nicht ganz so einfach vor.
Der Battlecat war der Letzte, um den Bauch gebunden und dann ist er raufgezogen worden.
aber sensationell gut wäre gewesen, wenn es heißt, Battlecat, kannst du die Strickleiter hochklettern? He-Man, das brauche ich nicht. Ich bin ein ausgezeichneter Springer. Draußen ist er.
Genau. Oder wenn He-Man halt einfach ein paar von diesen Schlangen, die sowieso nicht beißen, zusammengebunden hätte und und den Man at Arms, wenn die Strickleiter ist zwar zu kurz nach wie vor, aber weißt du was, ich bin da ein paar Schlangen zusammen und wirf sie dir rauf.
Genau, richtig.
Sehr gut. Ja, und dann kommt der große Payoff sozusagen. Da habe ich mir jetzt ein paar ikonische Dialoge noch rausgeschrieben, extra aus dem Dialogbuch, das man übrigens im Internet zu jeder Folge finden kann, was ich sehr, sehr schön finde. Mhm. Und einer von diesen ikonischen Dialogen ist der mit den Monsterkämpfern. Wenn ihr wollt, könnten wir die drei Monsterkämpfer da jetzt nachsprechen. Also Nummer 1 natürlich der Mann von Planet Eternia, Monsterkämpfer 1, Monsterkämpfer 2, der Dieter und ich bin der Monsterkämpfer 3. Und vorweg sagt Thorak, und was ist mit dem Geist von Castle Grayskull? Glaubst du, dass er sich dir unterwirft? Und Skeletor lacht höhnisch. Er muss, Thorak, er muss. Ich bin sicher, dass er sich meinen Befehlen beugen wird. Oder zweifelt jemand von euch daran? Und dann ist der große Auftritt der Monsterkämpfer. Also.
Nein, Skeletor, nein, natürlich nicht.
Du bist der Herr von Eternia.
Der Geist wird sich dir beugen. Also können wir jetzt nicht ganz so darstellen, wie es rüberkommt, aber es ist schon sehr zum Schmunzeln auch.
Aber das ist doch typisch Skeletor. Also das ist original seine Denkweise und seine Aussage. Anti-Eternia, Folge 11. Ja. Glaubst du, dass sich die ganzen Monster sich dir beugen werden? Natürlich werden sie das. Ich bin der Herr über Eternia oder der Herr des Bösen. Ach man, der lernt einfach
nicht dazu. Der Angriff der Magier genauso.
Verhöhnen die Monsterkämpfer ihn irgendwie auch.
Ja. Holt uralte Magier zurück und na klar, ja, ich bin ja der Herr des Bösen. Natürlich muss jeder mir gehorchen. Ja,
ja,
das ist unser Skeletor. Das macht ihn ja auch so liebenswert. Er denkt einfach nicht über die Konsequenzen nach.
Aber, ja. So ein bisschen eine Sandkastenlogik, oder?
Nein, ich will.
Ja, aber die Monsterkämpfer, die verhöhnen irgendwie natürlich in dem Fall. Also es klingt halt so, na, Skeletor,
beruhig
klar, ihn. Sicher, du bist der Herr, sagen wir es halt mal.
Da muss ich tatsächlich mal drauf achten, ob das da tatsächlich so ein suffisanter Unterton mit dabei ist. Also das wäre durchaus witzig.
So ist es. Ja, und dann kommt der große Verdreher, der große Verwechsler des Zauberspruchs. Skeletor verdreht den Zauberspruch und sagt, ich habe die Zaubermacht. Was haltet ihr von quasi der Auflösung des Ganzen, dem Payoff hier?
Ja, es ist durchaus natürlich einfach. Ich finde das dennoch sehr interessant jetzt hier dargestellt. Ich musste erstmal mit an Alibaba denken. Sesam, öffne dich als Zauberformel, um irgendwo reinzukommen. Skeletor versucht es hier natürlich auf gleiche Art und Weise mit dem Zauberspruch in Schloss Greskal reinzukommen. Immerhin hat er erkannt, dass er das Schwert braucht. Aber auch das ist ja in den Hörspielen nicht stringent dargestellt. Mal klopft Thieme nur dagegen, genau. Mal muss er einen Spruch sagen und so weiter. Hier ist es jetzt halt durch den Zauberspruch. Aber es ist Skeletor. Also im Normalfall, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt vom Cartoon her gehen, kann Skeletor den Spruch wirklich nicht oft gehört haben, weil er trifft auf Hime, wenn er bereits verwandelt ist. In den Europa-Hörspielen haben wir jetzt aber, sage ich mal, diese einzigartige Darstellung, dass He-Man, auch wenn er He-Man ist, immer wieder diese Zauberkraft neu beschwört vor Skeletor, obwohl er schon He-Man ist. Und von daher muss er es eigentlich wissen.
Genau.
Und vielleicht ist er hier besonders aufgeregt, dass er sagt, oh, ich bin so nah am Ziel dran. Jetzt guckt mein Lehrer auch noch zu. Ich habe Angst, was falsch zu machen und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich hier zur Zaubermacht. Ganz kleiner Easter Egg an dieser Stelle. Natürlich, wenn man das Ganze jetzt mal übersetzen täte ins Englischen, dann wird es schon schwieriger, weil dort wird das Wort Power zweimal verwendet. Nur im Deutschen haben wir ja hier diese Unterscheidung zwischen Macht und Kraft, was das jetzt hier erst möglich macht an dieser Stelle. Aber vielleicht auch hier in Richtung Kinder diese Darstellung, die natürlich alle diesen Zauberspruch kennen und dann jeder dann da auch als Kind schon zu Hause den Facepalm macht und sagt, oh Skeletor, so nah dran und trotzdem hast du es wieder vergeigt.
Genau, so habe ich das auch mir zusammengereimt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's schon gelungen. Also es ist halt wirklich so dieser Facepalm, ja, oh Mann, Skeletor, jetzt kannst du dir nicht mal die vier Worte merken. Und ich habe auch drüber nachgedacht, es ist so, wie du sagst, also Skeletor, er hat ihn jetzt nicht so oft gehört, den Spruch, wie wir den natürlich als Hörspiel, als Zuhörer hören, aber He-Man sagt ihn natürlich schon auch in verschiedenen Situationen und insofern, ja, ist es tatsächlich so, das ist jetzt wirklich der Ungeduld Skeletors geschuldet, dass er so knapp vom Ziel da jetzt dann doch nicht reinkommt in die Burg.
Ja, Passetti wieder in Höchstform, oder? Also
super,
super,
super.
Erstens mal finde ich es wirklich erwähnenswert, wie schön er diese Macht betont. Also ihm ist auf jeden Fall klar, dass er hier das herausarbeiten muss, dass er den Spruch eben auf Macht sagt und nicht auf Kraft.
Ja.
Und das
macht er aber richtig beim ersten Mal, da nuschelt er so richtig. Da sagt das nicht so, das wirklich so schnell, dass man als Kind das vielleicht auch noch nicht so ganz genau hört und dann erst sagt er, nein, ich bin ganz sicher, es lautet, ich habe die Zaubermacht. Also er sagt es erst beim zweiten Mal so. Ich glaube schon, dass das auch bewusst gemacht ist, dass die Kinder beim ersten Mal oder die Zuhörer sich vielleicht noch denken, was hat er jetzt genau gesagt? Müsst ihr hinhören, beim ersten Mal ist es wirklich nicht so ganz klar verständlich.
Und er ist so richtig schön am Verzweifeln dann. Ja? Also das ist etwas, was mir unglaublich gut gefällt. Wir haben ja das auch ein bisschen im Hörspiel untergebracht. Und wie du richtig sagst, er sagt, er ist richtig, Hordak, ich bin ganz sicher, er lautet, ich habe die Zaubermacht. Und Hordak sagt dann, aber warum öffnet sich das Tor nicht? Und Skeletor, ich weiß es nicht, Hordak. Dort oben fliegt Zoa, der Adler der Giganten. Ob er etwas damit zu tun hat, auch das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
Das ist so wunderschön.
Ich liebe absolute Glanzleistung.
Und dann, Dieter, kommt unsere Szene, die wir einfach auch in unserem Leben schon so, so oft zitiert haben, weil es einfach so oft passt. Hordak sagt, vielleicht sollten wir versuchen, das Tor von innen zu öffnen. Und Dieter, was sagt Skeletor da?
Skeletor ist völlig irritiert und sagt, von innen? Hordak, bist du verrückt? Was wir von außen nicht können, das können wir erst recht nicht von innen. Und es ist so wunderschön, weil es einfach absolut keinen Sinn ergibt, oder? Es ist an dieser Stelle völlig idiotisch. Ja. Natürlich kann man ein Tor, jetzt stelle ich mir da so ein schönes mittelalterliches Burgtor vor mit einem dicken Schiebebalken oder was auch immer, das wäre von innen zu öffnen, ganz klar. Und Skeletor ist halt irgendwie so, der versteht das gar nicht. Wenn wir es von außen nicht können, wie sollen wir es von innen schaffen?
Und das ist passt so, so schön zu verschiedenen Alltagssituationen. Und man kann es immer wieder mal drauflegen. Und ich habe dem Manu habe ich ja sogar geschrieben, weil es so witzig war. Wir haben darüber geredet vor ein paar Tagen per Chat, per WhatsApp. Und dann, und die Geschichte muss ich dir jetzt auch erzählen und unseren Hörerinnen und Hörern auch. In Salzburg gibt es ein Strandbad, da ist ein Spielplatz drinnen. Das ist bei den Salzachseen, du kennst das, Dieter. Mhm. Und ich bin, habe mich mit meinen Eltern, weil ich ja gerade auf Urlaub bin, dort treffen wollen, bei diesem Spielplatz mit unserem gemeinsamen Sohn. Und also nicht von mir und von meinen Eltern, sondern von mir und meiner Frau. Und wir wollten uns dort am Spielplatz treffen und da kann man eben zu diesem Strandbad, da kann man eben zu dem Spielplatz von außen oder von innen gehen. Und mein Vater erklärt mir den Weg, obwohl ich ihn eh gekannt habe, und sagt, du kannst von außen zu dem Spielplatz kommen oder von innen. Und ich habe es mir nur gedacht, weil er hätte es wahrscheinlich nicht nachvollziehen können. Aber ich in meiner inneren Stimme, Vater, bist du verrückt geworden? Von innen? Was man von außen nicht kann, kann man erst recht nicht von innen. Und das habe ich dir, Manuel, dann geschrieben. Und wir
ja, genau. Das ist so unglaublich
gut. Die Smileys sind geburzelt.
Absolut. Aber man muss jetzt hier wirklich nochmal sagen, also was Passetti hier liefert, das ist einfach grandios gut.
Allererste Sahne, ja. Ja.
Man glaubt in jede, die Verzweiflung, aber wirklich in jeder Sekunde.
Das stimmt. Ja, und okay. Hordak setzt sich aber durch, oder? Er sagt dann, lasst es uns probieren. Kobra Khan soll eine Boa schicken über die Burgmauern. Und auch das, betont Hordak richtig, Kobra Khan, los, her mit der Boa. Und er betont so ein bisschen so, her mit der Boa. Und ihr sagt das, glaube ich, auch zweimal. Und ja,
richtig.
Irgendwie, ich finde es trotzdem irgendwie eine skurrile Szene, das Ganze. Also es hat schon irgendwie auch so ein bisschen Slapstick steckt da drin oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es hat was ganz Komödiantisches, die ganze Geschichte.
Absolut. Hier vielleicht natürlich auch die Frage, Boa, hat es eine Boa sein müssen, also wieder eine irdische Schlange? Hätte man nicht auch irgendein Wesen nehmen können, irgendwie nennen können und das kurz beschreiben können?
Oder Webster.
Oder Webster,
der zufällig auch am Ort ist, ja. Also.
Richtig, richtig, richtig. Wobei natürlich an der Stelle habe ich mich daran erinnert, es ist nicht das erste Mal und das ist auch nicht das letzte Mal, dass Skeletor auf diese Idee kommt, Castle Grayskull von innen zu öffnen. Wir erinnern uns, in der Sturm auf Castle Grayskull Folge 3 passiert genau das mit diesem riesigen Roboterarm, der ja auch über die Schlossmauern greift und das Tor öffnet. Hätte er wissen müssen, dass das funktioniert. Und ich glaube sogar in der nächsten Folge, Nummer 21, mit die Modulok-Folge, da kommt auch Modulok aus dem Erdreich.
Genau, ja.
Und da gibt es auch so eine Szene, wo dann Skeletor sagt, oh, du kannst dich überall reinbuddeln. Interessant, da können wir uns mal drüber unterhalten, wo du dich alles reinbuddeln könntest und so weiter. Aber ja, Webstor wäre natürlich in erster Linie mal prädestiniert. Ich meine, ist es der Spider-Man der Masters, also ja.
Genau so ist es, ja. Und Castle Grayskull, ist das Toy, ist das auch offen? Ich weiß es gar nicht. Kann man da drüber? Also die Burg als Spielzeug?
Also gut, die ist natürlich jetzt, sag ich mal, mit zwei Seiten so natürlich dann dargestellt, aber das eigentliche Schloss soll ja schon geschlossen sein. Also das eigentliche Schloss wäre ja quasi, wenn du das Playset zumachst, dann wäre es das
sind quasi, ja so die wirklich drauf,
geschlossene Darstellung. Da sind Kuppeln oben drauf und eigentlich kommst du so nicht rein. Mhm. Und es wird auch nirgends so dargestellt, dass du in anderen Medien irgendwie, so wie wir es von unseren Schlössern her kennen, einen Innenhof hättest oder irgendwas in der Form.
Ja, genau.
Auch jetzt im nagelneuen Revelation Cartoon, genau das gleiche. Das ist ein geschlossenes Schloss, witziges Wortspiel, ein geschlossenes Schloss und so soll es auch dargestellt werden. Aber man kann das natürlich immer wieder nutzen, um sich darüber lustig zu machen. Also wie jetzt beispielsweise mit der Boa, die halt oben drüber steigen kann und dann Hordak sagt, oh, Skeletor, schau mal, die Burg hat ja nur zwei Seiten, wir können einfach reinlaufen. So, und dann laufen sie außen rum oder sowas. Also.
Ja, sollte man auch mal drauf kommen können, ja.
Ja, genau.
Ja, schön auch, wie sich diese Boa dann aus dem Erdreich heraus buddelt auch eben. Und ja. Hier ist mir aufgefallen, ist euch das auch aufgefallen, dass die Monsterkämpfer über He-Man, der ja noch gar nicht in der Szene ist und noch gar nicht am Ort ist, sprechen. Also, was ist ihnen denn da eingefallen? Also, Skeletor, eine Riesenschlange, ganz erstaunt. Ja? Also, wie gesagt, sie kommt so aus dem Boden hervor, Cobra Khan beschwört sie hervor. Und die Monsterkämpfer, 1, 2 und 3 wiederum. Also bitte, Monsterkämpfer Nummer 1, walte deines Amtes.
Kämpft sie nieder!
Monsterkämpfer 2, bist du noch da?
Ja, ich habe jetzt gerade den Dialog Stelle. Verloren.
Okay, ne, ich übernehme für dich. Vertreibt He-Man und seine Freunde, sagt der Monsterkämpfer Nummer 2. Und der Monsterkämpfer Nummer 3 wieder, nieder mit ihnen. Und 2 nochmal, haltet Skeletor den Rücken frei, He-Man ist unbewaffnet. Und der Dreier sagt nochmal, passt auf. Also,
ja, okay.
Sehr merkwürdig, denn He-Man ist in dieser Szene noch nicht da, denn er kommt erst jetzt mit dem Flip-Track.
Ja, ist mir tatsächlich aufgefallen beim Hören. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass exakt der gleiche Soundfile später nochmal eingespielt wird, wenn He-Man tatsächlich da ist. Also ich könnte mir dann fast vorstellen, so produktionstechnisch, dass dann hieß, oh, wir brauchen noch irgendein Geschrei. So, entweder wurde die falsche Effekt, MP3, die es beinahe gesagt, gab es damals ja noch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Die falsche Datei genommen damals oder einfach gesagt, ach komm, spielt's ein, merkt kein Mensch. So. Aber die haben nicht mit dem Machtschädel gerechnet.
Ja, eben. So. Ein ärgerlicher Fehler, Hagel.
So sieht's aus.
Ja, gut. Was mich bei dem bei dem Auftauchen von He-Man, was mich da verwundert hat, also jetzt muss man sich vorstellen, Skeletor hat ja immer noch das Zauberschwert und er ist auch drauf und dran, hat die Schlange wurde ja schon über die Mauern geschickt und er ist eigentlich, haben wir vorher schon besprochen, er hat seine ganze Schar an Kämpfern versammelt und Skeletor ist dann aber, um nicht zu sagen feige, er sagt ja auch, Hordak, greif du He-Man an und will nicht kämpfen. Und Hordak erinnert ihn dann noch, hey Skeletor, jetzt Moment mal, du hast immer noch das Zauberschwert, ja, das mächtige Zauberschwert, jetzt stell dich doch He-Man. Da muss ich sagen, da war ich schon enttäuscht von unserem Skeletor, dass er nicht da sich breit mit dem Heft des Schwertes auf die Brust klopft und sagt, He-Man, komm her, ich fürchte dich nicht, weil ich habe ja das magische Schwert. Also, ja.
Ja, vielleicht doch dann eher ein Mann der vielen Worte, aber der wenigen Taten.
Ja, umso schlimmer, also, dass ihm dann sofort die Szene folgt, wo He-Man ihm das Zauberschwert einfach wegnimmt. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr schade, muss ich sagen.
Also, wobei ich mir das unfreiwillig schon wieder komisch vorstelle, ja, dass Skeletor das Schwert in der Hand hat und sieht He-Man und schnell von sich wegwirft und sagt, ich hab's nicht, da drüben liegt es.
Genau. Ich stelle mir da auch immer die Sprecher, in dem Fall halt Passetti vor, der das natürlich super delivered, aber wo ich mir denke, der wird sich auch gedacht haben, scheiße, was ist das für ein Blödsinn? Ich muss einfach nur sagen, er hat es mir weggenommen. Okay, ich mach's, weil ich Kohle dafür kriege, aber
ich wollte gerade sagen, ob das Geld stimmt.
Das kann's ja nicht sein.
Ja, vor allem, wir hatten das doch, jetzt lass mich überlegen, war das nicht beim Doppelgänger? Nein, beim wo Orko durch einen Zauberspruch die Waffen vertauscht? Oder war das nicht auch bei...
Das war beim Doppelgänger.
Folge 7. Beim Doppelgänger, ja. Also, ja, richtig. Wenn ich mich zurückerinnere, als Kind war ich da bei dieser Folge schon enttäuscht, weil, wie gesagt, da erwartet man sich jetzt gerade was anderes. Also, wenn man sich denkt, okay, He-Man muss ohne sein Schwert jetzt gegen Skeletor kämpfen und dann kommt sowas, hat es mir weggenommen. Und dann da hätte man verloren. Einfach noch zumindest diese Konfrontation He-Man-Skeletor, die hätte man noch da hätte man noch was bringen können und vielleicht halt wirklich Orko noch mit einem Zauber oder was auch immer oder wenn Skeletor nur stolpert und halt ihm das Schwert aus der Hand fällt, was auch immer, das hätte mich gefreut, leider.
Ja, und vor allem, weil danach kommt diese Szene, diese, muss man auch sagen, unnötige Szene mit der Boa nochmal, oder? Die dann nochmal auftritt, obwohl alles schon vorbei ist, nur um das Ganze nochmal zu verblöden. Wenn man sich das eigentlich, es ist lustig, ja, und es trägt zum Charme jetzt im Nachhinein der Folge bei. Aber rein jetzt für die Spannung und für den Plot, nimm die Szene weg und mach den Kampf spannender.
Genau, und mach den Kampf ein bisschen länger, dann geht sich's auch, dann bringen sie das unter in der normalen Folgenlänge und ich sag mal, die Boa, dass die jetzt nur auftaucht, damit dann der Schlussgag mit Orko klappt, dass unsere Masters halt über Orko lachen können, der glaubt, er hätte die Schlange vertrieben, den hätte man sich an der Stelle sparen können.
Ja, da ist schon was dran. Ich finde es durchaus interessant, die unterschiedliche Darstellung des Zauberschwertes innerhalb der Europa-Hörspiele. Wenn wir uns an Folge 1 erinnern, wo das Zauberschwert als die Waffe dargestellt. Skeletor mobst sie, He-Man, und He-Man sagt von vornherein, er kann gegen Skeletor und seine Schergen ohne Zauberschwert niemals antreten. Das geht überhaupt gar nicht. Und Skeletor wollte nur das Schwert haben. Und jetzt hat er es in dieser Episode, weiß aber an sich nichts damit anzufangen. Also ich weiß auch nicht, passt so nicht ganz irgendwie zusammen als Darstellung dieser übermächtigsten Waffe, sondern er ist dann eher, weiß ich nicht, sieht es eher als Türöffner, was es ja bei Schloss Grayskull im Playset ja eigentlich ist, ne? So Zwinker. Aber dass es jetzt hier ihn dann tatsächlich zum Sieg verhilft oder He-Man geschwächt ist ohne Schwert, fehlt jetzt hier.
Gebe ich dir absolut recht. Ist so, ja. Und dass es wirklich der Schlüssel ist, wie du richtig gesagt hast, das Schwert im wahrsten Sinne des Wortes,
genau.
ist natürlich auch lustig, ja, weil man hätte im Hörspiel einfach sagen können, Hordak, ja, Skelle, probier mal das Schwert da in diesen Schlitz reinzustecken, genau. Vielleicht geht's dann auf. Gute Idee.
Ja. Nee, es geht nicht auf, du musst es doch umdrehen. Oh, jetzt geht es.
Ja. Ja, da sind wir eigentlich quasi durch. Also eines habe ich noch vorher nicht erwähnt, was mir in dieser Folge eben zur Darstellung von Dealer nochmal speziell aufgefallen ist. Erstens sollte sie ursprünglich da beim Flip-Track warten. Also meine Arms sagt sie, ja, bleib du mal da, Mädchen. Wir Männer, wir gehen jetzt in die Schlacht. Pass du bitte auf das Fahrzeug auf. Nicht, dass es jemand stiehlt oder so, obwohl alle Beteiligten am Schlachtfeld sind. Genau. Und dann später dann auch noch bei dieser Boa, da, das ist auch wieder wirklich schlimm. Also wie sie sich da aufführt sozusagen, die Schlange, sie hat große Angst und sie ist einfach schwach und arm. Und bei allen Geistern Eternias, bitte helft mir, ja.
Genau, und sie sagt, nein, He-Man, gegen so eine Bestie kannst du nicht kämpfen, das schaffst du nicht und so. Also, wie gesagt, da versuchen sie jetzt nochmal den Spannungsbogen zu heben, der vorher beim Kampf zwischen He-Man und Skeletor einfach auf Null gerutscht ist, und das klappt aber nicht mehr so wirklich. Also da, den Schluss, nach meinem Empfinden, haben sie den ein bisschen vergeigt hier in der Folge.
Mal wieder. Ja, da sind wir mal durch einen Plot, haben wir die Analyse geschafft, ja. Also zum Allgemeinen habe ich mir noch zwei Sachen aufgeschrieben, was ich mit euch noch ganz kurz besprechen wollte, und zwar die Stimme von Cobra Khan. Oder eigentlich geht es eigentlich nur um das andere, haben wir eh schon besprochen. Also die Stimme von Cobra Khan, passt euch die oder passt euch die nicht? Manuel.
Also, ich hätte mir tatsächlich eine andere gewünscht. Also, wenn ich jetzt wieder an Mantenna denke, wenn ich an Hordak denke, natürlich Skeletor denke, das sind alles Stimmen, die passen für mich wie die Faust aufs Auge. Aber bei Cobra Khan, also ich will jetzt nicht die Stimme jetzt nicht unbedingt mit einem Adjektiv beschreiben, aber ich finde, für die Darstellung des Schlangenfürsten Hätte ich mir tatsächlich was anderes vorgestellt. Ich kann es jetzt nicht genau betiteln.
Bisschen farblos vielleicht, oder?
Ja, vielleicht farblos. Das kann schon sein, genau. Aber wenn ich die Stimme hören würde, würde ich mir jetzt nicht unbedingt Cobra Khan vorstellen, um es mal so auszudrücken. Und wie gesagt, Montana, dem kaufe ich das voll ab, dass der da einfach so hinterlistig ist in seiner Darstellung. Das passt wie die Faust aufs Auge. Aber bei Cobra Khan hätte ich mir tatsächlich dann auch eine andere Stimme gewünscht. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ob ich mich an die Stimme von King Hiss erinnere in den folgenden Hörspielen. Ja. Da waren ja oft diese Laute mit dabei und sowas alles. Dann kann man schon als Schlange erkennen. Ich hätte sie jetzt aber auch als etwas höher angesehen, von den Oktaven her, ein bisschen piepsiger,
na, es ist, glaube ich. Es ist so eher ein bisschen flüsternd, hauchend.
Ja, okay.
Und,
okay.
Und so lauernd, ja. Also.
Ja, ja, bei Cobra Khan ist mir auch so gegangen, da klingt es irgendwie nervig. Also er spricht so ein bisschen höher, piepsig, aber eben, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie man es beschreiben kann, aber die Stimme nervt, also und sie strahlt jetzt nicht so eine so eine Gefahr aus, wie du schon gesagt hast, wie bei Montana oder eben auch später bei King Hiss. Die Stimme habe ich schon auch noch im Ohr, wo man halt wirklich auch so, ja, dass das Verschlagene immer so raushört.
Die King Hiss Stimme ist, glaube ich, auch eine Stimme, die schon mal vorgekommen ist. Ich komme aber gerade nicht drauf, wer es ist. Also wenn es jemanden einfällt, schreibt uns das auch gerne in die Kommentare rein. Oder wir müssen nochmal unsere eigenen Folgen nachholen, weil wir haben es schon mal erwähnt.
Man kann nicht alles im Kopf haben.
Ja, so ist es. Ja.
Genau.
Ja, Fazit-Time, würde ich sagen. Ich habe in dem Fall gar nicht so viel zu sagen zum Fazit. Ich liebe diese Folge. Ich mag die Folge wirklich sehr, sehr gern. Sie hat wirklich verblödete Szenen. Und das allein macht sie zu einer meiner Favorites, obwohl ich sie eigentlich als Kind gar nicht so oft gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt besessen habe oder eher vielleicht. Hast du sie gehabt, Dieter? Weißt du das zufällig?
Ich habe sie nicht besessen als Originalkassette, aber ich habe sie dann mal überspielt. Also ich habe sie schon auch zu Hause gehabt. Ja.
Okay, ja. Und ich glaube, ich habe sie nämlich auch nicht gehabt. Von daher habe ich gar nicht so den nostalgischen Bezug jetzt zu der Folge. Aber ja, gefällt mir jetzt einfach wahnsinnig gut. Und auch vom Plot her, natürlich, wie wir jetzt alles besprochen haben, da gibt es vieles zu kritisieren, aber es ist so schön nachzuvollziehen und das mag ich auch an dieser Folge. Das passt mir alles sehr, sehr gut. Also das ist mein Fazit zu dieser Folge.
Ja, da würde ich mich da gleich dranhängen. Also ich finde die Storyline in dieser Folge wirklich gut. Der Aufhänger sozusagen mit Cobra Khans Rachegelüste als Einleitung fand ich, hat gut gepasst. Und dann wird gleich ein listiger Plan geschmiedet. Story hat gepasst. War nicht ganz neu, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, Freund schnappen und He-Man in der Falle locken. Aber es war gut erzählt. Super Dialoge natürlich. Also die machen sehr, sehr viel aus in dieser Folge. Einfach um da auch die Atmosphäre reinzubringen. Von daher wirklich cool. Es kam auch was Neues vor, wurde auch nicht langweilig. Montana war sein erster Auftritt. Und ja, was mich halt wirklich bei dieser Folge stört, ist der Schluss bzw. das Payoff wirklich katastrophal in die Hose gegangen. Du hast es gesagt, Manuel, Skeletor, der in der ersten Folge Sternenstaub einfach nur das Schwert haben wollte, dann hat er es endlich und er macht nichts draus. Das ist einfach enttäuschend und auch, dass er im Schlusskampf dann doch so feige dargestellt wird. Also das war für mich schon auch ein bisschen neu. Also er ist jetzt nicht der große Held, aber zumindest einen Kampf gegen He-Man, den so wie in dieser Folge er sich davor scheut, das ist auch, würde ich jetzt mal sagen, nicht ganz typisch. Und ja, das war ein bisschen schade. Aber wenn man den Schluss so ein bisschen ausklammert, dann echt eine super Folge.
Ja, also dem würde ich mich tatsächlich anschließen, eurem Fazit. Würde noch ergänzen, ich habe die Folge tatsächlich als Kind gehabt. Ich muss sagen, da war ich dann durchaus doch gesegnet über meine Eltern, die mir regelmäßig Kassetten gekauft haben. Ich habe dann da eigentlich immer so die aktuellsten auch relativ schnell dann bekommen und erinnere mich, dass ich dann jeden Abend, wo ich dann ins Bett gegangen bin, dann den Kassettenkoffer aufgemacht habe und dann überlegt habe, okay, welche Hörspielkassette höre ich mir denn heute Abend an? Und die Rache des Schlangenfürsten war da durchaus öfter mit dabei. Man hat dann einfach so seine Lieblingsfolgen. Das ist jetzt tatsächlich dann auch einer meiner Folgen, die ich auch tatsächlich auch sehr, sehr gerne höre. Ranking kommen wir ja gleich noch dazu. Aber mir macht die Folge in Summe Spaß. Ich mag letztendlich immer diese Darstellung von so einem Quest, wo dann die Helden aufbrechen, um irgendetwas dann machen zu müssen oder suchen zu müssen und so weiter. Dann kommen sie halt in Gefahren. So Herr der Ringe-mäßig halt, ne? Aber das ist immer, finde ich immer sehr, sehr interessant von der Darstellung her. Macht auch hier Spaß. Die Folge macht einfach Spaß anzuhören. Auch, ja, Mängel hat sie. Aber ich glaube, es hat jede Hörspielfolge bei Europa hier und da so kleinere Mängel. Die kann man drüber hinwegsehen. Wie gesagt, ich glaube auch, dass die Produktion, wir hatten es, glaube ich, anfangs der Sendung auch schon mal gesagt, wir uns das heutzutage als Erwachsene immer sehr high sophisticated vorstellen, wie früher solche Sachen produziert wurden, aber ich glaube, das ging einfach, wurden viele Entscheidungen am Küchentisch einfach kurz getroffen, um es mal so salopp auszudrücken, und dann passieren halt solche Dinge, dass dann halt mal ein Plothole irgendwie drin ist oder irgendwas anderes nicht so ganz stimmig ist, aber als Kind, ich kann mich wirklich nicht erinnern, als Kind die Kassette ausgemacht zu haben mit dem Argument, nee, das passt überhaupt nicht in mein Weltbild rein, ich, mir hört's auf. Also das ist mir nicht aufgefallen und von daher versuche ich es auch heutzutage noch ein bisschen aus kindlicher Sicht dann zu sehen, und demzufolge macht die Folge einfach Spaß und ich höre sie immer wieder gerne an.
Ist vielleicht hier an der Stelle auch interessant, ist mir jetzt gerade aufgefallen, unser Chrissy ist ja auch ein 76er, so wie du, der hat das dann, muss ich ihn mal fragen, vielleicht auch so gehabt wie du, dass, weil du gerade gesagt hast, du hast von deinen Eltern die Folgen bekommen, wenn sie herausgekommen sind. Ja? Ich bin ja ein 79er, der Dieter ist ein 80er, und da waren schon alle da. Von daher hat man natürlich auch gar nicht so die Idee, dass man als Kind die Folgen von 1 bis 37 eine nach der anderen hört. Da hat man einfach wahllos irgendwelche bekommen mal oder von irgendjemandem eine überspielt, wie du vorher schon gesagt hast, Dieter. Und da war das natürlich ein heilloses Durcheinander. Und mit vielen Lücken auch. Also ich habe vielleicht 20 Folgen gehabt oder 15, ich weiß es nicht mehr. Ich habe sie sogar noch, müsste mal schauen. Ja, das ist interessant, dass du das so gesagt hast, ja.
Ja, also meistens klappt's ja. Also die Folgen sind ja, sage ich jetzt mal, lose. Die muss man ja nicht in der Reihenfolge hören. Es gibt natürlich hier und da die Ausnahme, aber ansonsten klappt das eigentlich ganz gut. Die Frage jetzt an euch, wie war denn das in Österreich? Also in Deutschland war das tatsächlich so, dass wir in Realmärkten beispielsweise oder anderen großen Lebensmittelläden, die immer an der Kasse drapiert waren, in einem Pappschuber, 7 D-Mark damals gekostet. Ich weiß nicht, was das jetzt in Schilling jetzt gewesen wäre, aber ein Preis, wo man die Eltern hat schon überreden können, das mal mitzunehmen. Und wie gesagt, einfach an der Kasse, weil man da halt wartet, logischerweise, das Kind quengelt, also ich habe dann gequengelt und dann hat man halt eine Kassette dann bekommen. War das dann bei euch im Lebensmittelladen, Einzelhandel dann ähnlich?
Dieter Bernd, ich hab da was dazu zu sagen dann, aber sag du mal, Dieter, ja.
Also ich kann mich nicht daran erinnern, die in Lebensmittelgeschäften gekauft zu haben oder in so größeren Supermärkten. Das war schon bei uns im, sag ich mal, ja, im Mediamarkt oder halt wirklich in Musikgeschäften.
Mir ist nämlich jetzt was wieder wie Schuppen von den Augen gefallen, weil wir vorher darüber geredet haben, dass einfach in Deutschland das Ganze in dieser Generation noch stärker verbreitet war als bei uns in Österreich. Und wir beide als Salzburger lebten natürlich und lebten, in meinem Fall lebten, weil ich ja nicht mehr in Salzburg wohne, an der deutschen Grenze. Ja? Direkt an Salzburg Grenzen ist Freilassing. Und wir sind regelmäßig nach Freilassing zum Einkaufen gefahren, weil es dort teilweise einfach auch billiger war. Und Es gab ein Spielzeuggeschäft dort, den Seigert, und auch den Krone, den großen Laden. Der Dieter weiß, wovon ich rede. Mhm. Und wir sind bei dem Seigert auch immer gewesen. Ich glaube, war das, Manuel, auch eine Kette? Kennst du Seigert? Oder hat
das? Sagt mir jetzt so vom Namen nichts. Das kann natürlich schon was Bayerisches sein. Wir müssen dann natürlich bedenken, in den 80er Jahren war das mit den Kaufhausketten noch nicht so, wie es heutzutage ist. Ne? Also real hätte ich jetzt auch eher als norddeutsch betitelt. Ja. Wie gesagt, meine Kindheit war ja in Norddeutschland. Mittlerweile hast du es ja überall, aber der Name sagt mir jetzt gerade nichts.
Auf jeden Fall, summa summarum, ich glaube, ich habe alle, und zwar wirklich wahrscheinlich fast ausschließlich alle Kassetten bei diesem Seigert bekommen. Weil da waren die einfach sehr, sehr präsent platziert. Und,
Genau.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich, und von daher habe ich nämlich auch die D-Mark-Preise im Kopf.
Ja. Okay, ja, okay, wirklich, okay. Ja. Interessant. Also ich muss sagen, ich finde das ein ultra spannendes Thema, mal darüber zu sprechen, was sind die Unterschiede zwischen einem He-Man-Fan aus Österreich und aus Deutschland, bezogen auf seine Kindheit. Ja, was ist ein rein deutsches Phänomen gewesen? Was ist vielleicht nur in Österreich passiert und so weiter? Was wurde letztendlich in beiden Ländern so praktiziert? Also finde ich ultra spannend. Also sollten wir uns vielleicht mal für ein extra Thema mal aufheben, vielleicht mal eine extra Podcast-Folge von machen.
Ja,
also,
müssen wir uns
finde ich äußerst spannend, ja.
Also ich kann mich wirklich daran erinnern, die hat es nur ja im Musikgeschäft oder in dem Spielzeuggeschäft. Das stimmt schon auch. Da kann ich mich auch dran erinnern, da waren die auch an der Kasse oder so aufgestellt. Aber die waren jetzt nicht so allgegenwärtig. Also ich kann mich erinnern, ich musste die schon immer suchen, beziehungsweise auf Amazon war halt bestellen. Nicht so ein Impulskauf, sondern ich habe schon vorher gewusst, okay, entweder wünsche ich sie mir von meinen Eltern oder ich frage mal, ob ich mit ein bisschen Geld zum Mediamarkt laufen darf. Genau.
Ja, aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil Spielwarenladen oder Elektroladen müsstest du ja extra hin.
Genau, mit deinen Eltern. Da musst du extra.
Lebensmittelladen bist du sowieso und das macht dann schon Sinn. Also Europa wäre jetzt eine dieser Sachen gewesen. Ich erinnere mich auch an die ganzen Remus-Sachen, wenn es sie in Österreich auch gab, von Masters mit diesen Stempeln und sowas alles. Malbücher von Remus, die ja teilweise auch mit Europa kooperiert haben, wo es dann Sternstaub-Kassette gab mit Sternstaub-Malbuch. War alles an der Kasse. Jedes Mal, wenn du gewartet hast, dass du dran gekommen bist, hast du es als Kind gesehen und natürlich deine Eltern genervt, bis sie es dir gekauft haben.
Ja, wirklich also, spannend, ja.
Da kann ich mich an ein Sticker-Album erinnern. Das, ich weiß jetzt nicht, ob das von Remus war, aber das habe ich auch gehabt und das gab es bei den Supermärkten an der Kasse. Muss ich wirklich mal gucken, das habe ich sicher noch irgendwo im Haus von meinen Eltern, müsste das noch irgendwo sein.
So eins mit dem einem bläulichen Cover, wo du dann wirklich die Aufkleber, dann diese eckigen Aufkleber reingemacht hast?
Ja, genau.
Also das war eins von Panini damals in den 80er Jahren, die heute quasi immer noch zu den Fußball-WM, EM und sowas alles diese Sammelbilder auch anbieten. Ja,
genau,
aber auch an der Kasse.
Das war das Panini-Album, ja.
Na gut, Leute, verlagern wir das vielleicht wirklich in einen extra Podcast. Würde mich total interessieren, das mal genauer zu beleuchten. Super Idee. Ich werde mal jetzt mit dem Ranking anfangen. Und ich gebe diese Folge aufgrund dessen, dass ich eben den Nostalgiefaktor nicht zu 100% dabei habe, eine 7 von 10. Sonst würde ich ja wahrscheinlich sogar eine 8 von 10 geben.
Ja, da beim Ranking, da schließe ich mich an, kriegt auch von mir eine 7 von 10 Punkten, einfach wegen dem Spaßfaktor. Der war enorm hoch bei dieser Folge.
Ich möchte an dieser Stelle mal eine ganz kleine Werbung einschieben, aber das ist begründet. Und zwar habe ich mir natürlich im Rahmen der Vorbereitung hier für heute unser hemanisches Quartett angehört, wo wir auch die Rache des Schlangenfürsten besprechen. Wer möchte, das ist Folge 82, dort wird das Ganze besprochen. Und ich war neugierig tatsächlich, was mein Fazit ist für diese Sendung, also für dieses Hörspiel. Und ich war von mir selber etwas überrascht, weil wir haben dort nach deutschen Schulnoten bewertet, 1 sehr gut, 6 ungenügend. Und ich habe der Folge eine 3,5 gegeben und fand das damals gut. Ich muss sagen, an mein vergangenes Ich, Manuel, das würde ich nicht mehr annehmen. Ich werde die Folge anders bewerten. Also ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Vielleicht gefällt sie mir auch mittlerweile besser als damals. Wann war die Folge 82 bei uns? 2014 rum. Mhm. Also 3,5 gibt die Folge als Schulnote bei mir definitiv nicht. Das ist jetzt sehr auf eurer Skala, würde ich mal auch sagen, so eine 4, eine 5, so vielleicht eingeordnet. Also die Folge macht auf alle Fälle Spaß. Ich höre sie mir gerne an und deshalb würde ich mich auch euch anschließen und würde der Folge eine, sag ich mal, 7 bis 8, Tendenz 8 geben.
Alles klar, dann lock das mal ein, lieber Dieter, du Herr der Statistik. Und werden wir dann natürlich in einer Folge nach der letzten Folge, wo wir dann vielleicht auch alle nochmal alle Gäste einladen und zusammenkommen, würde mich sehr, sehr freuen, dann nochmal für euch aufbereiten und der Dieter wird euch dann sagen, was unterm Strich dann rausgekommen ist, wo genau. Die Peaks
und da hab
sind,
ich, wo die Lows sind. Da habe ich schon eine sensationelle Idee, aber die verrate ich dir im Off und das kannst du dann für die letzte Folge dann vormerken.
Ja, perfekt, super. Sehr ja, super, gut. Manuel. Du, dann sage ich herzlichsten Dank für deinen Besuch bei uns beim Machtschädel. Und du hast es ja schon anklingen lassen, würdest sogar das eine oder andere Mal nochmal vorbeikommen. Bist natürlich jederzeit gern von uns oder herzlichst von uns eingeladen. Und hat riesen Spaß gemacht, mit dir über diese Folge zu talken und auch das kleine Interview muss ich mir jetzt überlegen, ob ich es nicht vielleicht sogar einen Zweiteiler draus mache, dass ich das Interview auskopple, werden wir dann auch im Off besprechen und im Off-Talk und von daher von meiner Seite danke nochmal und lass den Dieter sich jetzt auch von dir verabschieden, bevor wir dann die Abmoderation machen.
Ja, vielen Dank auch, hat richtig Spaß gemacht und ja, wir, Olli und ich, sind große Fans von Planet Eternia, sind da regelmäßig unterwegs, das legen wir auch euch nahe, wenn ihr He-Man und Masters of the Universe Fans seid, schaut dort mal vorbei, dort findet man wirklich sehr, sehr viele interessante Infos und ja, natürlich auch das Himanische Quartett hören wir immer mal gerne rein, auch sehr zu empfehlen.
Ja. Vielen herzlichen Dank.
Genau, und wir kommen, Olli, zu unserer Schlussfrage. Wir wollen ja immer am Ende einer Folge, stellen wir uns immer so gewisse Fragen und diesmal, damit es nicht ganz so schwer wird, ist es eine Multiple-Choice-Frage und zwar, wer soll denn in seiner Höhle bleiben? Und zwar, Olli, diesmal stelle ich dir die Frage, wer soll in seiner Höhle bleiben? Antwort A, der Schabrackentapir, also der vom letzten Mal, der gleiche.
Ein wunderschönes Tier.
Ja. Oder B, Mantenna, C, der Gaukler oder soll D, der Stinker in seiner Höhle bleiben? A, B, C oder D?
Ja, es ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Also der Schabrackentapir, ich war gestern im Zoo, habe seinen Verwandten gesehen, auch einen Tapir, irgendeinen anderen allerdings. Der hat mich schon so ermutet, wie wenn er gerne in einer Höhle sein würde. Mantenna ist auch so alt und klapprig, der sollte auf jeden Fall eher in ein Grab wahrscheinlich, so wie das klingt.
Hör mir auf,
der Gaukler, du. Ja gut, der ist sowieso cool, aber der soll nicht in die Höhle. Nein, der soll noch ein paar gute Tricks machen und das Volk von Eternia begeistern. Die Boa vielleicht, die hast du gar nicht erwähnt, die sollte natürlich nicht in eine Höhle, aber wieder unter die Erde. Aber wer wirklich in die Höhle soll, liebe Leute, das müsst ihr euch merken, der Stinkor, der soll in seiner Höhle bleiben.
Sehr gut, wir werden es noch auflösen und an dieser Stelle.
Tschüss von meiner Seite übrigens, tschüss.
Genau, an dieser Stelle möchten wir uns von euch Hörern da draußen verabschieden und Manuel, wenn du nicht ein letztes Wort sprechen willst, dann
würde ich tun.
Ja, dann überlasse ich dir die Verabschiedung. Ich sage schon mal allen Ciao da draußen und wir freuen uns, wenn ihr wieder mal reinhört bei uns. Manuel.
Ja, ich möchte mich an dieser Stelle natürlich sehr, sehr herzlich bei euch bedanken, dass ihr mich hier eingeladen habt für eure warmen Worte Richtung Planet Jonia und natürlich auch unserem Podcast Das Simanische Quartett. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, nicht nur regelmäßig euren Machtschädel zu hören, sondern auch hier mal mit euch zu fachsimpeln. Fand ich mega, mega klasse und ich freue mich tatsächlich dann auch schon mal wieder auf eine kommende Folge, wo ich dann vielleicht wieder mit dabei sein darf, weil es gibt nichts Schöneres als über He-Man zu fachsimpeln und natürlich erst recht nicht, wenn es sich da um Hörspiele handelt. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, auch an dich, lieber Zuhörer. Schön, dass du dir diese Folge angehört hast. Schön, dass du mit dabei warst und unseren Auslegungen hier gelauscht hast zu der Rache des Schlangenfürsten. Und ich würde es einfach ganz gerne nochmal hier Ollis und Dieters Worte wiederholen. Ja, kommentiere doch fleißig jetzt hier unter dem Podcast, auf welchem Medium du uns auch immer hier hörst, auf welche sozialen Netzwerke du immer hörst. Der Machtschädel freut sich auf alle Fälle hier über Feedback, genauso wie wir das auch in unseren Sendungen immer sagen. Und was ich auch immer wieder sage, ist meine Abschiedsgrußformel, die ich auch hier jetzt zum Besten geben möchte. Deshalb sage ich jetzt an dieser Stelle, mach's gut, tschüss und bis dann.
Ja, und ich sage auch meine Abschiedsfolge, meine Abschiedsformel an euch da draußen. Ich hoffe, es macht euch Spaß, auch in Zukunft wieder reinzuhören, denn ihr wisst ja, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.